Richtung Matejka von Matejka und Partner ist Management, Gesellschaft.
Da kommt ein Jingle nachher, Winko. Warte.
Eine fulminante Börsenparty zum Jahreswechsel 24/25 wünschen euch Julia Kistner, Podcast-Host der Geldmeisterin und Börsenminute, sowie ein ganz besonderer Börsenfreund und Kenner, niemand geringerer als Jim Rogers, der genau vor 40 Jahren die Wiener Börse wach küsste. Hören wir einmal, was er für einen Wake-up-Call 2025 für das österreichische Börsenpaket parat hat.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Juhu!
Ja, ein Countdown mit Wolfgang Matejka und Gunter Täuber, synchron gesprochen, aber noch nicht jetzt, sondern genau in einer Stunde, wenn man dranbleibt bei dieser Wiener Börse Silvesterparty, eine Stunde 2024, eine Stunde 2025. Danke an die liebe Podcast-Kollegin Julia Kistner, sie kennt Jim Rogers, der vor 40 Jahren die Wiener Börse entdeckt hat, am allerbesten von uns allen, und ich hatte sie gebeten, dem Jim doch einen Saga zu entlocken, den wir dann in genau einer Stunde zu Beginn des neuen Jahres spielen werden. Und das hat sie gemacht, und es ist ein schöner Saga geworden zur Wiener Börse, auch wenn er insgesamt nicht sehr bullisch ist dieser Tage. Aber wer weiß, für die Wiener Börse sind solche Szenarien immer wieder Überraschungsmomente, auch in positiver Hinsicht gewesen. Aus dem Jim Rogers Saga wird dann ein neuer Song entstehen, gemeinsam wieder mit dem Clemens Alter, da gibt es ganz, ganz tolle Ideen. Zum Jahreswechsel hin, also im neuen Jahr, werde ich noch den 2024er Song mit dem Clemens Alter Finanzvorstand davor einspielen, denn der neue Song ist, wie gesagt, noch nicht fertig, und leider in diesem Sinne stimmt der alte Song noch immer, was die Krisenherde betrifft, aber die Botschaft bleibt ebenfalls die gleiche. Aber jetzt geht's mal los mit Gunter Täuber und Wolfgang Matejka. Und genau so ist es. Und jetzt heißt es herzlich willkommen zur Wiener Börse Silvesterparty auf Audio CD.at. Mein Name ist Christian Drastil.
Mein Name ist Gunter Täuber.
Mein Name Wolfgang Matejka.
Und gemeinsam machen wir die Wiener Börse Silvesterparty mit dem Motto Market and Me.
Me and Me.
Und los geht's dann gleich. Männer, schön, dass ihr da seid. Die Julia Kistner war in der Anmoderation, der Jim Rogers wurde gespoilert, der Richie Dobitzberger wird uns noch verstärken. Market and Me, Diana Lueger im Hintergrund. Podcasting for Equity, jetzt kommt noch der Christoph Boschan, den müssen wir uns anhören.
Zeitgeist, ja, es ist doch durchaus ein Modethema, ja.
Ja, herzlich willkommen zur Wiener Börse Silvesterparty, eine launige, illustre Runde. Die Folge wird insgesamt 120 Minuten dauern, je zur Hälfte im alten Jahr, je zur Hälfte dann im neuen Jahr. Super, lieber Gunter, lieber Wolfgang, wir waren schon im Vorjahr gemeinsam da, heuer haben wir noch Verstärkung, diesmal rutschen wir sogar gemeinsam ins neue Jahr. Im alten Jahr sprechen wir noch über das alte Jahr. Wir nehmen die Number One Awards, wie wir uns vorher ausgemacht haben, einmal als Basis für einen kleinen Rückblick, sehr österreichlastig. Und da ist die Number One ATX, die BAWAG, vor der Erste Group und vor der Do & Co. Und dann kommt lange nichts, aber sprechen wir mal drüber ganz kurz bitte. Was ist da eure Sicht dazu?
Naja, Banken und Finanzen waren in gewisser Weise aufgelegt bei dieser Zinswende in Europa, und die europäischen Banken haben ihre Hausaufgaben natürlich auf der Kostenseite gemacht, extremer Rückenwind, und man muss natürlich sagen, die BAWAG eine sehr gute auch Expansionsstrategie, die als Nischenplayer in Europa gut zieht, aber auch Erste natürlich von Osteuropa profitiert. Hier schreiben wir teilweise wieder Eigenkapitalrenditen von 20% plus, wovon früher manche im Bankengeschäft lange geträumt haben. Also insofern, es war fast aufgelegt, und es ist auch gut, dass solche Fundamentaltrends am Markt sich durchsetzen.
Ja, ich kann dem nur beipflichten.
dass die Banken diesbezüglich natürlich in einem solchen Wechsel der Zinsen at forefront of attention stehen und dass diesbezüglich natürlich auch im globalen Sektor Blick der Bankensektor rapide aufgeholt hat und am Ende sogar Technology geschlagen hat. Meines Erachtens nach aber positiv auf jeden Fall, dass die österreichischen Banken hier auch mit an der Spitze der Performer in Europa gelegen haben. Und das Thema BAWAG durch ihr Kostenbewusstsein in Verbindung mit von dir erwähnter Expansionsstrategie natürlich sehr stark positiv wirken durfte. Dazu kommt ein enorm aktionärsfreundliches Management, zumindest empfinde ich es in diesem Ausmaß, dass sie auch in Österreich zumindest sehr kritisch betrachtet wurde, weil eben die Remuneration des Managements auch immer wieder aktionärsfreundlich im Fokus steht. Aber nichtsdestotrotz, der Nachfolger oder die begleitende Erste Bank hat es in sich geschafft, hier als wirklich fundamentaler Follower auch mitzulaufen. Was mich ein wenig natürlich betrügt, ist, dass andere Banken hier in dem Zusammenhang nicht so vorne mitspielen dürfen. Das Thema Raiffeisen hängt noch immer irgendwie.
Ich habe euch gar nicht anmoderiert, Raiffeisen Research sitzt daneben, aber ich glaube, man kennt euch ja genau, deswegen habe ich die.
Ja. Aber da gibt es noch Potenzial, das ist ja da. Das ist ja in Wirklichkeit das Gute daran. Und unter dem Aspekt freut es mich der heimliche Dritte, der halt nicht im ATX ist, aber ist die Addiko Bank.
Ja.
Das ist ein Promise.
Da müssen wir auf jeden Fall auch applaudieren. Das war ein wildes Jahr. Ne? Zuerst schien vieles durch, dann war gar nichts durch und dann ist der einzige Comebacker gewesen, neben der eSIMO, die wir dann auch noch erwähnen werden.
Ja. Natürlich. Zum Thema Raiffeisen kann ich natürlich später noch was sagen, wenn wir uns über das Thema Geopolitik unterhalten und heißt das für Wirtschaftstreibende, weil ich glaube, da gibt es einige Learnings auf unserer Seite, die vielleicht für andere auch von Interesse sein sollten.
Das muss man auf jeden Fall sagen. Und man muss auch sagen, die Versicherungsaktien waren auch noch relativ brav und auch die Raiffeisen-Aktie konnte zwar nicht mit den anderen Banken, war aber noch unter dem stärkeren Feld im ATX drinnen.
Und das ist ja das Spannende, wenn ich den Banken- und Finanzsektor breiter sehe, wie du ja auch, Christian, wir haben da +20, +30% im Schnitt, während die Industriewerte mit -20% dastehen. Ja. Und das zeigt eigentlich viel der wirtschaftlichen Realität 2024 auf an der Börse.
Ja. Da Gunther hat ja eine Frage eingeworfen, da bekomme ich immer so Mails, wir machen ja monatlich so das D&D Research Rendezvous auch 2025 weiter, freue ich mich sehr. Und der Gunther hat die Frage eingeworfen und die haue ich euch jetzt zurück. Was waren die größten Kapitalmarktüberraschungen in 2024 wieder mal mit Österreich-Hut?
Ja, die einseitige Dominanz des Finanzsektors war vielleicht schon sehr überraschend, weil man sich als Asset Manager natürlich auch damit auseinandersetzt, die ein oder anderen positiven Features bei anderen Unternehmen zu suchen und zu finden. Für mich war überraschend, dass sich die Small to Large Cap Buyers auch in Österreich massiv präsentiert hatte. Manche konnten gar nicht anders, dort eigentlich durchaus akzeptable Ergebnisberichte. Was mich ehrlich gesagt auch überrascht hat, war in gewisser Weise das Enttäuschungspotenzial von Unternehmen, die man eigentlich als zumindest ursprünglich besser gemanagt, zumindest nach außen wahrgenommen hatte, die dann allerdings erkennbar sich in Krisen nicht wirklich bewegen konnten auf eine Art und Weise, die man es vorher erwartet hätte. Wir können natürlich dann gerne ins Detail gehen, welche Unternehmen es wären, aber es ist relativ klar, welche diese Underperformer waren und dass die Industrie sich halt aus ihrem politabhängigen Kostenfaktor Personal nicht so ganz herausbewegen konnte. Man muss feststellen, dass Österreich diesbezüglich ja die letzten, glaube ich, 2,5 Jahre 30% Lohnsteigerung bei den Personalkosten hatte, Deutschland, glaube ich, 17 und Italien 8. Also so gesehen ist der Wettbewerbsnachteil von Österreich her gewachsen, den es vorher in der Form möglicherweise gar nicht gab. Und da muss man irgendwie auch die Aggressivität adressieren, die notwendig wäre, solche Dinge in Wirklichkeit A in die Perspektive zu bringen und B, aber auch danach zu behandeln.
Ja, unpolitisch geht so eine Folge gar nicht. Wir haben uns auch rausgerechnet, der ATX ist gleichgewichtet im Minus und der ATX Prime ist noch deutlicher im Minus sogar. Gunther zeigt auf. War ja deine Frage. Ja,
genau. Naja, für uns war ja auch das Spannende eigentlich, wir sind optimistisch ins Kapitalmarktjahr gegangen und Alle Indizes haben eigentlich unsere Ziele überschossen, nur der ATX nicht. Ja. Wir hatten ein Jahresendziel von 3.700, wir stehen jetzt bei 3.6. Wir hatten Jahresendziele beim DAX von 18.000, wir stehen deutlich drüber. Von der Nasdaq 18.000, 19.000 stehen deutlich drüber. Also insofern, ich kann natürlich nur beipflichten, Wolfgang Matejka, dass natürlich die Themen hier am Standort Österreich massiv auch auf dem ATX gelastet haben. Was für uns eigentlich eine gewisse Überraschung war, dass wir sehr wenig Volatilität eigentlich im Gesamtmarkt gesehen haben, auch im Vorfeld der US-Wahlen und danach. Und was ein bisschen übersehen würde, eigentlich, dass wir am Anleihenmarkt eine viel höhere Volatilität teilweise haben am Aktienmarkt. Ja. Und das ist ein sehr ungewöhnliches Trading-Regime, aber das könnte uns wahrscheinlich sogar noch eine Weile erhalten bleiben.
Spannend, spannend. Also ich höre ja sehr, sehr viele Podcasts und mein, ja, zeigt nochmal auf, Gunther, bitte.
Naja, und das Spannende ist, und deswegen sollten wir uns, glaube ich, wirklich hier in Österreich Gedanken machen, fast die positive Überraschung war ja hier auch wieder der ATX nicht, sondern der DAX. Ja. Der DAX, trotz aller Negativschlagzeilen, die es ja durchaus auch aus Deutschland gibt, teilweise ähnlich gelagert, aber hier ist die Indexkomposition eben doch eine andere oder es gibt doch noch ein paar andere Zukunftswerte, die wir so nicht haben. Also insofern, wir schielen gerne auf Deutschland als der kranke Mann in Europa. Ich habe, glaube ich, eh schon mal thematisiert, dass wir vielleicht dem nicht so weit nachstehen. Und an der Börse, und an der Börse stehen wir dem leider sogar nach. Also der ATX war eigentlich die größte Negativüberraschung. Und der DAX eigentlich die größte positive Überraschung. Ja, ja. Ja. Und ich meine, klar, Siemens Energy, SAP, Rheinmetall, aber auch Werte wie Zalando, das sind Dinge, die wir so hier in Wien leider nicht haben.
Ja, nämlich auch diese drei Titel zeigen ja die Vielfalt irgendwie, die hier, und SAP darf man auch nicht vergessen als Schwergewicht und die Deutsche Telekom, die sind gewaltig gelaufen. Du hast gesagt, im Research sind die Ziele überschossen worden. Vielleicht noch kurz selbstkritische Einschätzung von sehr positiv bis durchschnittlich bis nicht so positiv. Wie seid ihr mit euren Prognosen im Backtest zufrieden?
Wie gesagt, ein positives Kapitalmarktjahr erwartet, die Prognosen für die Aktienmärkte leicht überschossen. Dass Fixed Income zurück ist, hat sowohl gestimmt, würde ich sagen, wenn wir uns Investment Grade und auch High Yield Europa anschauen. Es war, wie gesagt, die Staatsanleihenseite, die etwas enttäuscht hat, aber in Summe würde ich sagen, leicht positiv. Ich würde uns eine 2,0 geben, aber keine 1,0, weil wir hatten nicht erwartet, dass es, wie gesagt, um die US-Wahlen rum so ruhig verlaufen wird und so einseitig auch nach oben geht. Also das war für uns doch etwas überraschend.
Und jetzt komme ich zum schwierigeren Part, Wolfgang, und wir so quasi die Assets managen und sich verwalten lassen. Ich als kleine Privatperson, du als Fundmanager, war ein sehr überschaubares Jahr, glaube ich,
oder? Definitiv, definitiv. Ja. Viel gelernt, noch immer im Lernmodus. Die Art und Weise, wie hier das Investment Aktie betrachtet wurde, wurde immer mehr und mehr mit Momentum begründet und das war eindeutig die stärkste Triebfeder im Asset Management Typologie und das Momentum geht natürlich nicht in die Fundamentaldaten hinein, geht nicht in Richtung der Qualität einer Investmententscheidung, die zu begründen ist, hinein, geht mehr in die Size, geht mehr in Richtung, was sich nach oben bewegt, wird gekauft, was fällt, wird weiter verkauft und genau dieses Momentum Trading hat man eigentlich auf den globalen Märkten mehr und mehr als dominante Struktur gesehen, was natürlich dann für unsere Märkte oder für meinen Investmentstil kurzfristig, würde ich mal hoffen, kurzfristig nicht besonders positiv war, weil eben genau Small Mid Caps in dem Zusammenhang kaum Überlebenschancen im Investmentprozess besitzen und unfassbare Bewertungen daraus im mittlerweile entstanden sind, die irgendwann einmal hat einen anderen Strukturtypus der Asset-Veranlagung, nämlich der mehr Hedgefund-like ist, irgendwie adressieren werden. Und das, glaube ich, werden wir dann beim Ausblick 2025 noch einmal berühren können. Aber für mich ein Jahr, wo ich sagen musste, es hätte mir mit weniger Arbeit mehr Spaß gemacht.
Ja, es waren viele Dinge, die man einfach so auch nicht auf der Rechnung hatte, dass indexferne Titel überhaupt keine Chance mehr haben. Und bevor, jetzt zeigt der Gunther schon wieder, aber jetzt muss ich noch meins kurz, oder sagst du?
Naja, ich gebe dir natürlich voll recht, Wolfgang, mit den Momentum-Strategien, aber hier steckt ein extrem starker Makrotreiber dahinter und das ist die permanente positive Überraschung von Seiten der US-Wirtschaft, Das ist ja auch, was die US-Kollegen sehr gerne diesen US-Exceptionalism bezeichnen, mhm, im aktuellen Zyklus.
Du hast dich auch auf Anglizismen heute mit Wolfgang vorbereitet.
Aber ist ja klar. Wir müssen natürlich sagen, wir haben eigentlich zumindest ein schwächeres Wirtschaftswachstum erwartet. Es ist wieder stärker ausgefallen. Corporate America hat sich auf eine Rezession vorbereitet, die nie gekommen ist. Die Zinsen sinken langsam. Das ist ein perfektes Umfeld. Und das globale Kapitalmarktsentiment ist dadurch natürlich auch in diese Richtung Momentumstrategien getrieben worden. Es kam immer positiv Überraschungen letztendlich aus Amerika.
Naja, aber eines muss ich schon sagen, die Top 7 in Amerika, wenn die nicht performt hätten, dann hätte der S&P, wäre einstellig gewesen. Ja. Er hätte plus 8% gemacht. Und damit wäre er eigentlich schwächer als der DAX oder schwächer als alle anderen gewesen. So hat er mit 27% die ganze Welt hinter sich gezogen. Das war allerdings durchaus, glaube ich, auf einer gewissen ganz großen natürlich Momentumstrategie aufgebaut, dass man den Tech-Sektor als singulären Investment-Part so stark adressiert hat. Und genauso sieht man es auch jetzt wieder. Also das Thema, es ist fast schon ins neue Jahr hinein, aber der Quantencomputer von Google hat einen Hype erzeugt, dass du, wenn du dir Quantencomputer oder Zulieferunternehmen zu Quantencomputern sagst, dann denkst du, das ist ja unfassbar, was da plötzlich für Geld hineinströmt in Bereiche, wo du nicht einmal in 5 Jahren noch einmal profitabel bist. Und solche Dinge haben wir auch im neuen Markt gesehen, wir haben ihn bei den Biotechs gesehen, wir haben ihn überall gesehen. Und ich glaube daher auch, dass es so eine Art Generationenkonflikt vielleicht ist. Ich möchte mich in keinster Weise in diese Richtung orientieren, aber wenn ein Warren Buffett 325 Milliarden Dollar vor sich herschiebt und sagt, wenn ich das in 3 Jahren noch habe, dann habe ich einen Riesenfehler gemacht, dann ist es die Katastrophe, dann bedeutet das ja nichts anderes, als dass verschiedene, auch möglicherweise in einem alten Investmentstil zugerechnete Charaktere mit solchen Bewegungen ihre Probleme haben.
Bevor der Gunther aufgezeigt hat und tolle Antworten natürlich gekommen sind, danke dafür, wollte ich eigentlich sagen, dass ich selbst sehr viele Podcasts höre. Und der meistgehörte Podcast von mir ist ein Wrestling-Podcast, der heißt Spotfight. Und der zweitmeiste ist Alles auf Aktien, Defner und Chapitz in Deutschland, der größte Börse-Podcast, den wir in der Dachregion so haben. Und beim Wrestling-Podcast, um jetzt wieder zur Wiener Börse zu kommen, gibt es wöchentlich einen Vollkoffer der Woche. Der Wolfgang kriegt gerade eine Mail rein, wer das ist. Warte mal. Okay. Und das führt dann zum Alles auf Aktien. Bei Alles auf Aktien hat mich der Holger Chapitz zu Jahresbeginn gefragt, auch 3 Aktientipps für Österreich zu geben. Und die haben im Schnitt plus 35% gemacht, währenddem mein Wikifolio minus 3% geschafft hat. Also da kann man sagen, Vollkoffer der Woche. Wikifolio, Wolfgang, ähnliche Aufstellung mit Nebenwerten auf jeden Fall. Und die 3 Tipps, die waren S-Immo, begründet ja, mit, gut, da kommt ein Squeeze-Out, dann die Euro-Telesites, weil ich im Vorjahr sehr stark moderiert hatte, dass da letztendlich ein paar Telekom-Austria-Aktionäre geben mussten, weil sie das nicht auf der Rechnung hatten. Und dann habe ich die OMV, die ist ein bisschen daneben gegangen, ein Wert plus 80%, einer plus 31, einer minus 6 macht in Summe plus 35% versus minus 3 beim aktiv gemanagten Nebenwerteportfolio, also Vollkoffer des Jahres, würde ich mich mal selber sehen.
Nein, würde ich nicht unterstreichen, weil dann es ist Selbstkritik ist natürlich immer eine Form der Gesundheitsvorbereitung, aber sich damit analytisch auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist einer der wenigen Jobs, die man dermaßen obvious, Entschuldigung, die Anglizismen grausam, bitte, aber offenbar erkennt, dass die Aktivität oder die Entscheidungen, die man trägt, immer einen bestimmten Grund haben. Ja. Und wir sind, glaube ich, kaum so wirklich pauschal Masochisten, dass wir das absichtlich machen, dass wir eigentlich Verluste etc. haben wollen, sondern jeder hat irgendwo seinen Grund, warum er dann oder dann eine Entscheidung trifft. Und dieser Grund ist aus bestimmten fundamental, technisch, Momentum, quantitativen, whatever, Softgründen entstanden. Und genau zu dem Zeitpunkt der Überzeugung anheim, den Vorwurf könnte man sich machen, dass man nicht überzeugt ist oder einfach nur pauschal agiert, aber der Überzeugung anheim, dass es ein guter Trade ist. Und wenn es sich dann herausstellt, dass im Nachgang andere der anderen Meinung waren, die halt dann mehr verkauft haben, als du gekauft, dann hast du daraus einen schlechten Trade gemacht. Aber die Basis der Entscheidung würde ich nicht anzweifeln wollen.
Wir hatten schon letztendlich es immer zu einem Drittel seiner Assets gewichtet gehabt. Ja. Ich bin zumindest stolz, zum Jahresende ist dann die plus 1000% Marke seit 2002, seit Start der Echtgeldveranlagungen wieder zurückerobert worden. Und das
also passt nur, um dich zu unterstützen in dem Zusammenhang, ich habe es immer auch zu einem Investment gemacht, bin dann an der Marktliquidität ein wenig gescheitert.
Das kommt ja noch dazu.
Ja. Weil du hast ja in Wirklichkeit mit jedem Ticket den Kurs getrieben. Habe mich dann ein wenig zurückgehalten und aus rein fundamentalen Gründen mich kurz unter 18 wieder verabschiedet, weil ich gesagt habe, mehr kann das nicht wert sein. Das ist eigentlich die Struktur der Genesis, der ist IMO durch die IMO-Finanz getriebene Übernahme und Abfindung dann noch so hoch geht. Damit konnte man rechnen, aber die Wahrscheinlichkeit habe ich für gering gehalten. So gesehen gemeinsam im
kommen wir zu was completely different, zu einer nächsten Kategorie, sehr positiven Kategorie, nämlich die längerfristige Sicht, 25 Jahre Sicht an der Wiener Börse. Und da habe ich jetzt gesagt, okay, du und Co., ihr seid die Besten in der 25 Jahre Sicht, sind noch nicht viel länger als 25 Jahre an der Börse und haben da 1793% Ex-Dividenden. Auf Rang 2 der Flughafen Wien mit plus 534, erste Gruppe 447 Verbund, 401. Rosenbauer für mich überraschend immer noch mit plus 340% auf Rang 5. Und deswegen widmen wir diese Folge, auch weil es zum Silvester-Thema passt, der Ton und Co. Ich hoffe, das passt für euch.
Ja,
25 Jahre Sicht, da schaut Österreich wieder super aus. Mhm. Auch da ein paar Worte dazu vielleicht, für diese extrem lange Sicht. Ex-Dividende möchte ich dazu sagen, wo der Hauptteil die Dividenden-Story ist. Ja.
Also ich glaube, bei 25 Jahre Sicht gibt es natürlich den Total Return-Charakter unbedingt zu würdigen, denn Österreich als Dividendenmarkt ist einer der stärksten dividendentragenden Aktienindizes und Aktienmärkte. Der Grund liegt auf der Hand, dass die österreichischen Unternehmen einfach auf der einen Seite höhere Ausschüttungen benötigen, um ihre Attraktivität im Verhältnis zu anderen Märkten gleich zumindest zu halten. Auf der anderen Seite ist allerdings auf die lange Sicht der Zinseszinsfaktor, der in diesen erhöhten Dividenden steckt, ein unglaublicher Kumpel, um daraus eine Outperformance zu machen. Und für alle Statistiker und quantitativ oder technisch orientierten Zuhörer wäre es, glaube ich, nicht so schlecht, einmal den Total Return ATX sich über 20, 25 Jahre anzusehen. Da sind wir genauso gut wie Amerika, inklusive Dividenden Amerika. Also das schaffen wir. Du schaffst es im Portfolio natürlich umso schwerer, weil A, die Steuer natürlich dagegen spielt, die du bezahlen musst über die Dividenden. Und du müsstest dir natürlich auch die Disziplin leisten, die Dividenden immer wieder zu reinvestieren und aus dieser Reinvestition heraus natürlich die Basis für diese lange Outperformance zu bauen. Aber aus der Sicht glaube ich, den ATX ohne Dividenden zu betrachten, wäre ein taktischer Fehler. Das wäre dann schon ein wenig schlampig, weil das ist ein Asset, das wir wirklich in uns tragen in Österreich und zwar lange.
Ja, die Steuer ist halt auch ein Asset, das man mittragen. Deswegen bin ich so ein NTR-Fan, irgendwie so ein Net Total Return, schaut noch immer gut aus.
Ja, definitiv.
Auf der Dividendenseite ist natürlich nicht mehr viel hinzuzufügen und da ist der ATX natürlich wirklich in der langfristigen Sicht sehr positiv zu sehen. Aber es ist wichtig, wie die Gewinner hier, Christian, auch zeigen, dass wir auch Wachstumsunternehmen an der Börse haben, die nicht nur, aber doch auch mit beachtlicher Dividendenrendite sozusagen aufwarten können, wie wir auch bei der Erste sehen, Do & Co. jetzt in den letzten Jahren nicht. Aber es ist natürlich damit eine interessante Kombi, dass wir sogar Wachstumstitel haben, die gleichzeitig ordentliche Dividendenrenditen aufwerfen. Und das findet man im internationalen Vergleich relativ wenig. Und ich glaube, deswegen ist ja der ATX auch ein Strange Animal für viele internationale Investoren.
Heute knallt es. Strange Animal. Ja. Ich komme noch zum
Sleeping Beauty. Eine Charakteristik in dem Zusammenhang, die mit Dividenden eigentlich immer wieder in Verbindung gebracht wird, das sind Aktienrückkäufe. Und im Vergleich zu Amerika hat Europa immer den Nachteil gehabt, dass sie diesen kalvinistischen Ansatz, wir machen alles, um unseren Share Price zu stützen, immer teilweise rückgewichtet haben. In der Zwischenzeit haben aber sehr viele Unternehmen, auch global agierende Unternehmen, den Zug der Zeit erkannt und mit Aktienrückkäufen auch ihr Dividendenmodell und auch ihr Wachstumsmodell versucht zu stützen. Muss man aufpassen, dass man hier die Glaubwürdigkeit nicht verliert, weil wenn du jetzt nach wie vor im Wachstum bist, die Zinsen steigen und du sagst, ich möchte aber Aktien rückkaufen, dann musst du ein gutes Argument haben, warum es dann nicht die Zinsen ersparst, zuerst bevor du weiter wächst. Aber in dem Zusammenhang ja, Würde man sich die Performance in Österreich ansehen, dann sind vor allem auch Unternehmen in der Performance-Schiene relativ weit oben, die dieses Aktienrückkaufmomentum auch für sich aktiv genutzt haben und auch nach außen signalisiert haben, wir stehen zu dem Aktienkurs oder wir halten ihn für attraktiv und günstig. Es gibt eigentlich nur zwei Ausnahmen, ich glaube Semperit und Andritz, denen das nicht ins Plus geholfen hat. Alle anderen haben eigentlich durch den Aktienrückkauf relativ starke Performance-Schübe oder zumindest Unterstützung erfahren. Und so gesehen glaube ich, dass das eine der Message für 25 ist, auf dieses Instrument in keinster Weise verzichten zu wollen. Sehr viele Unternehmen haben genehmigtes Kapital, auch im Zusammenhang mit Aktienrückkauf. Und ich appelliere regelmäßig an Unternehmen, die es eigentlich gar nicht notwendig hätten, dieses Instrument auch wirklich zu nutzen oder zumindest in den Vordergrund zu rücken, dass sie darüber nachdenken, es zu nutzen. Denn die Einstellung von...
Ich falle da kurz ins Wort. Ich sehe da eine absolute Zweiklassengesellschaft. Einige CEOs beherrschen das perfekt, den Aktienrückkauf auch zu timen. Ja. Und man kann fast darauf wetten, wann der kommt. Ich bin immer relativ sicher. Und the names have been changed to protect the innocent oder sowas. Ja. Mhm. Und andere haben, glaube ich, keine Ahnung davon.
Sind einfach zu, oder sie sind zu verschreckt. Ja, also ein Beispiel, das ist natürlich absurd in dem Zusammenhang, aber die AMAG hat ein 10% Aktienrückkaufprogramm und unter Brüdern ein Freefloat von 6%. Das geht sich alles nicht aus. Aber selbst die haben darüber nachgedacht, eine Signalwirkung zu machen, indem sie sagen, wir kaufen jetzt einmal 1 oder 2% zurück, darüber nachzudenken im Vorstand. Jetzt hast du im Aufsichtsrat allerdings dann die B&C Holding, die das möglicherweise anders gesehen hat, weil sie andere Probleme in sich trägt. Aber ich glaube, dass dieses Instrument zu adressieren eines der wichtigen Faktoren auch im Management einer börsennotierten Gesellschaft sein muss.
Ja, vor allem, es gibt ja auch die zwei Optionen. Ich meine, entweder ich schütte Dividende aus, was zu einer hohen Dividendenrendite führt, wo viele internationale Investoren teilweise auch kritisch drauf schauen und sich fragen, warum habt ihr diese hohen Dividendenrenditen? Könnt ihr nicht sinnvoll investieren? Natürlich, mit Aktienrückkäufen kann ich andere Signale auch aussenden als mit hohen Dividendenrenditen. Und hier eine gesündere Balance in Österreich zu finden, ich glaube, das wäre auch im Interesse der internationalen Visibilität.
Definitiv.
Kommen wir zum nächsten Punkt, Handelsvolumen. Spannender Punkt in diesem Jahr, weil das Volumen hat schon nach 10 Monaten 2024 die 23er Gesamtleistung übertroffen und auch hier 2/3 der Werte haben geringere Umsätze, vor allem die indexfernen Umsätze als in den Vorjahren. Ja. Aber es gab im Q3 so eine kleine Sondersituation und das hat dann dazu geführt, dass erste OMV, okay, das ist bekannt und logisch, aber dann Wienerberger CA Immofinanz weit vorne gelegen sind. Das hat uns heuer über den Sommer begleitet und den Riesenmonat September mit 8 Milliarden gebracht. Auch da ein paar Gedanken dazu vielleicht. Ja. Schwierig, ne?
Was sagen wir da? Ja, sehr schwierig. Was sagt man da dazu? Also ich glaube, dass das ein Momentum war, das niemanden in Wirklichkeit unüberrascht getroffen hat. Es waren ja manchmal Tage, wo 6% des Grundkapitals gehandelt wurden und am nächsten Tag gleich noch einmal. Das waren auch Momente, die sehr stark durch optionsgetriebene Geschäfte im Hintergrund auch gesehen, ja, begleitet waren. Und so gesehen ist es ein Fakt, dass wenn sich solche Kombinationen von Asset-Investments eigentlich zu bewegen beginnen, dass dann natürlich auch viel größere Summen auch bewegt sind. Für die Wiener Börse war es ein Grund zur Freude.
Die haben jeden Tag ein paar Millionen verdient.
Die haben wirklich gutes Geld verdient. Das wurde auch entsprechend effizient abgehandelt und so weiter. So gesehen die Börse als Technologieplattform natürlich auch ein Hakerl, positiv.
Also Ausführungsqualität 1A, oder?
Definitiv, alles okay. Ja. Aber die dahinterliegende Genesis der Geschäfte, die war natürlich immer irgendwo im Fragezeichen stehend und meines Erachtens nach steht sie noch immer mit einem gewissen Fragezeichen.
Und ich glaube, hier muss man schon auch etwas den breiteren und längeren Blick wählen. Wir haben sonst ja eine sehr niedrige Liquidität in Wien, die natürlich auch viele internationale Investoren, ich würde sagen, eher verschreckt oder nicht gerade nach Wien holt. Und die Entwicklungen, die wir heuer in gewissen Monaten zu tun haben, haben mit sehr spezifischen ich würde sagen, Entwicklung am lokalen Markt zu tun. Das sind wieder die Mikromarktstrukturen, die viele internationale Investoren natürlich auch wieder abschrecken, weil das natürlich Elemente hat von, ja, ich würde sagen, Flüsterbörse, wie man das teilweise nennen kann. Man muss darüber Bescheid wissen, man muss die Strukturen im Hintergrund kennen, dann kommen Dinge nicht überraschend. Aber das lässt sich natürlich nicht so einfach in der Fundamentalanalyse oder vom Trading Desk in London nachvollziehen.
Ja, das stimmt. Aber das hat man überall, auch in Deutschland hat man das gesehen, bei den Small Midcaps hat sich eigentlich diese einseitige, dieses einseitige Verhaltensmuster von vormals treuen Investoren, Fondsgesellschaften, Investmentfonds und sonstiges, die plötzlich über Nacht die Entscheidung bekommen haben, wir müssen uns auflösen, weil, hat natürlich zu erratischen Kursmustern und auch Liquiditätswellen geführt, die teilweise auch dann ähnliche Strukturen wie in Österreich hatten, wenn nach einem Rückgang des Kurses plötzlich hunderttausende Aktien plötzlich gehandelt wurden, weil irgendjemand gesagt hat, okay, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt muss man rein. Und genau diese Dinge passieren eben dann, wenn die Grundliquidität irgendwo in Frage gestellt wird. Da gebe ich dann aber natürlich recht, Gunther, die österreichischen Bewegungen waren durch die, Anführungszeichen, Flüstermomente natürlich sehr stark geprägt.
Und wir lassen da, glaube ich, jetzt mal das Fragezeichen ganz bewusst stehen zum Jahresende. Man muss nicht alles auflösen können, vor allem man weiß ja wirklich nicht hundertprozentig. Es gibt tausende Geschichten, aber lassen wir es stehen. Und ich komme zum nächsten Punkt, der heißt größter Handelsteilnehmer. Da gibt es ja seit ein paar Quartalen dieses BBO, Best Bid and Offer Market Maker System. Ich persönlich hätte da geglaubt, dass eher die schnellen Handelsteilnehmer, die sich auch die ehemaligen Specialist-Mandate, die jetzt BBO-Mandate heißen, da gesichert haben. Aber nein, Morgan Stanley, Goldman bleiben nach wie vor vorne. Gunther, euer Haus ist als einziges österreichisches Haus unter den Top 10. Die Frage mal an dich, Gunther, wie siehst du das mit der Aufteilung der Handelsumsätze an der Wiener Börse? Das, was herausgespielt wird, ist ja nicht unbedingt das, worüber auch abgewickelt wird.
Naja, wir sehen natürlich auch die Dominanz internationaler Player. Wir versuchen weiter ein relevanter Marktplayer zu bleiben. Die, sagen wir mal, schon oftmals hier auch andiskutierte Kooperation mit Odo BHF, eine große paneuropäische Plattform, wird jetzt im Februar offiziell live gehen. Also die Odo BHF Raiffeisen Branch wird dann gegründet. Und Ziel ist natürlich, Primär- und Sekundärmarkt zu stärken in Österreich. Und ja, wir sind schon gespannt, was wir dann auf die Beine stellen können.
Also ich glaube, dass das ein Momentum für Raiffeisen generell sein wird. Odo halte ich für einen europäischen Player, einen wichtigen Player, die noch dazu auch in der Genesis oder der Company ein sehr starkes Aktionärsfeeling drinnen haben. Das ist nicht nur ein Operational, sondern das sind alles aus der Entstehung von Odo, und die kenne ich jetzt wirklich schon sehr lange, über 30 Jahre, eine Zuwendung zum Aktieninvestment haben. Und genau das, glaube ich, tut dem österreichischen Markt ganz sicher gut, mit dem Partner Raiffeisen logischerweise. Und ich glaube auch, dass das die Infrastruktur, die Odo hier mitbringt, eines der guten Momente sein wird.
Und Co. bringt auch gute Infrastruktur. Prost, nein, danke, sagen wir mal danke.
Ja, genau. Die hat mehr Spaßmomentum beim Konsum. Aber die Odo-Bereicherung, die ist ganz sicher fix.
Ja. Und was man hier natürlich noch anfügen kann, gerade der Kontext Small Midcap wurde ja angesprochen, also Odo BHF hat in Frankreich eine ganz große Small Midcap Coverage, die sie auch nicht aus Paris aus machen, sondern aus Lyon. Natürlich in Deutschland auch durch die Kooperation auch mit der Commerzbank und BHF selber am deutschen Markt. Und unsere Idee und Hoffnung ist natürlich auch, dass man sozusagen den österreichischen Small und Midcap fairer, klarer, transparenter benchmarken kann, natürlich im internationalen Vergleich, aber natürlich auch gewisse Investoren vielleicht doch an den österreichischen Markt bringen kann, die in diesem Marktsegment Erfahrung haben und natürlich auch mit Bewertungsthemen sehr gut umgehen können.
Genau.
Gut, dann erwähne ich jetzt Fonds oder institutionelle nochmal und auch Zertifikate. Die erste haben wir jetzt hier nicht am Tisch. Da ist eine Kooperation mit der Baader Bank auch angekündigt worden. Das möchte ich an der Stelle erwähnen. Erste Asset Management hat 1,4 2 Milliarden Euro in österreichischen Aktien über die Fonds verteilt an der Management. Es ist keine höher kommunizierte Zahl dazu bekannt. Auch da danke für das Commitment, das es noch gibt und das Commitment Raiffeisen-Zertifikate, Heike Abter, Philipp Arnold und Co. mit Abstand die aktivsten Player, was Listings an der Wiener Börse betrifft, im Zertifikatesegment. Und da dürfen wir jetzt im 11. Jahr der Number One Awards auch zum 11. Mal sagen, okay, ihr macht's mehr als die Hälfte vom Markt. Auch da, das Commitment zum Heimatmarkt ist, glaube ich, schon auch eine Sache, die wichtig ist. Die erste tut da auch was und sonst tut sich am Zertifikatesegment der Wiener Börse leider viel zu wenig.
Hier ist es natürlich auch, glaube ich, wichtig zu betonen. Ich persönlich natürlich habe eine sehr gute Kooperation mit der Heike. Aber die Heike Abter hat es wirklich verstanden, auch die Zertifikateprodukte für den österreichischen Retail-Anleger zu stricken. Das sind diese sogenannten Bonus-Sicherheitszertifikate, wo man wirklich Menschen auch für den Aktienmarkt begeistern kann, die jetzt nicht unbedingt sozusagen ein Express-Zertifikat mit Leveraged und Hebel wollen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig für die Breite des Investments.
Übrigens, da gibt es eine Statistik, die dazu passen würde, die stammt von der Wiener Börse. 25% der Österreicherinnen und Österreicher haben bereits ein Investment in Aktien. Logischerweise nicht am österreichischen Markt prinzipiell und so weiter. Aber 27% überlegen sich ein solches. Das heißt, du hast bereits eine Mehrheit von 52%, die mit dem Thema sich in irgendeiner Art und Weise auseinandersetzen. Die sind natürlich alle irgendwo außerhalb investiert. Aber genau dieses Sentiment, das der Gunter gerade adressiert hat über die Zertifikate, das liegt vor uns.
Ja. Und das Positive natürlich auch aus der Kapitalmarktentwicklungsperspektive und ich nenne es mal auch Financial Literacies natürlich, diese Zertifikate haben eine begrenzte Laufzeit, laufen dann aus. Der Gros der Kunden hat ein positives sozusagen Markterlebnis, hat einen positiven Return in diesen, sagen wir mal, nicht so aggressiven Zertifikaten, führt zu extrem hohen Wiederveranlagungsquoten und einen positiven Zugang zum Kapitalmarkt, auch Erstkunden. Und das ist ja für uns das Wichtige, diesen positiven Zugang zum Kapitalmarkt wirklich in der eigenen Kundenerfahrung abzubilden.
Da werde ich dann in der zweiten Stunde auch einiges dazu bringen, weil das ist auch ein Schwerpunkt, den ich genau wie ihr beide so seht. Würden Zertifikate, werden, glaube ich, noch stärker als in der Vergangenheit. Braucht halt mehr Literacy, weil es nicht so ein einfaches Long-Only-Produkt ist wie die anderen. Den Bereich Listings IPO möchte ich schnell abhandeln. Wir haben seit 2019 keine IPOs mehr an der Wiener Börse gehabt mit Sekundärmarktangebot und so weiter und so fort. Oder Primärmarkt ist eigentlich das richtige Wort. Etliche Listings im Wiener MTF. Gregor Rosinger ist da immer wieder dabei. Die Wiener Privatbank macht vieles möglich. Wolfgang, danke eurem Haus auch dafür. Ja, ein paar Worte zum Thema IPO vielleicht. Die Kryptos wären ja spannend, aber die wollen nicht so wirklich noch. Ich hätte ja gehofft, dass die Blockbit kommt, nachdem die Blockbit, Bitpanda gesagt hat, sie doch eher Frankfurt, oder?
Ja, ich glaube, da haben wir mit der FMA natürlich, mit dem schärfsten Regulator in Europa, natürlich eine Hürde, die...
Glaubst du, dass das ein IPO-Dämmer ist, die FMA?
Dass sie ich glaube, dass die Regulatorik, die sich die FMA als Kernziel für 25 vorgenommen hat im Bereich von Krypto, natürlich ein Punkt ist, dass sich auch der Ansatz, den die FMA in den vergangenen Jahren geprägt hat, im Krypto-Bereich wiederfinden muss und dass für viele dieser jungen Unternehmen natürlich eine Umgebung ist, die sie nicht gewohnt sind und dass genau dieses Momentum natürlich auch vor einem weiteren Schritt, nämlich IPO, an die Börse zu gehen, vielleicht noch einmal eine Runde drehen müssen, aber auch die Beiträger zu diesem ganzen Prozess, nämlich die Wirtschaftsprüfer und so weiter, unter Druck bringen, den sie vielleicht so noch nicht sehen. Und dass sich das daher verzögert.
Well, dann spiele ich noch etwas ein kurz, und zwar Wikifolio ist so ein Faktor geworden, Europas größte Social Trading Plattform, und wir alle wissen, wie viel Geld 100 Millionen Euro sind. Assets under Management, der Richie Dobetsberger, ein Trader der ersten Stunde, dort ein Oberösterreicher, der hat das geschafft mit sagenhafter Performance. Ja. Applaus, hat einen Number One Award bekommen dafür auch, und es wird horizontal weiter erzählt werden, weil wir einen monatlichen Podcast mit Richie machen werden. Da spiele ich kurz einmal den Trailer ein.
Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella by Wikifolio. Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella by Wikifolio. Inside Umbrella, Inside Umbrella, yeah, Inside Umbrella by Wikifolio. Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella by Wikifolio.
Ja, und die zwei, die da Inside Umbrella gesprochen haben, sind Christian Drastil, Host von Audio CD.at und
Richard Dobitzberger,
der Richie. Und wir haben einen neuen Podcast am Start und der heißt Inside Umbrella, powered by Wikifolio. Ich freue mich drauf, Richie. Richie, dein Name bei Wikifolio. Und was haben wir vor monatlich?
Ja, es wird, glaube ich, ein ganz lustiger, spannender und ja, interessanter Podcast, weil es wird um Umbrella gehen und um die Umbrella-Strategie Wikifolio und was sich an den Börsen tut, geowirtschaftspolitisch und natürlich unternehmenstechnisch. Und ich freue mich echt schon mega auf das Jahr 2025, auf den gemeinsamen Podcast mit dir.
Ja, du hast im Jahr 24 im Q4 einige Hürden bei mir gerissen, im positiven Sinne, was Zugriffe betrifft. Das heißt, wir stoßen hier auf Publikum, da sagen wir auch Danke an alle Hörerinnen und Hörer. Ich muss dich jetzt nochmal kurz vorstellen. Du stehst eben bei Wikifolio für die Umbrella-Strategie. Wikifolio, größte Social-Trading-Plattform in Europa. Du warst 2024 im Ranking die häufigste Nummer 1, hast im Q4 100 Millionen Euro Assets under Management überschritten und dafür und auch aufgrund deiner Performance von mehreren 1000% seit Start des oder der Wikifolios, da sind zwei drüber, wurdest du zum Asset Manager of the Year in Österreich gewählt. Herzliche Gratulation dazu. Monatlich werden wir sprechen und welchen Tag haben wir uns da aus? Ich glaube, wir sind uns schon einig, oder?
Ich glaube, wir sind uns schon einig, ja.
Wir machen den zweiten Donnerstag in einem Monat.
Ist eine sehr perfekte Wahl, denke ich doch. Da tut sich schon was, da hat sich was getan im letzten Monat. Wir können ein bisschen retrospektiv sprechen über das vergangene Monat und natürlich auch prospektiv, was sich schon getan hat bis dorthin.
Abgespielt wird das Ganze auf Audio CD.at, das wird ein eigener Channel werden im Rahmen des Podcasts und zusätzlich, glaube ich.
Ja, auch auf meinem Blog richidobitzberger.com. Freue mich natürlich auch, wenn da der ein oder andere vorbeischaut.
We will rock it. Ja, und wir freuen uns finally auf viele Gäste bei Inside Umbrella, powered by Wikifolio.
Inside Umbrella, Inside Umbrella, Inside Umbrella, by Wikifolio. Inside Umbrella, Inside Umbrella, yeah, Inside Umbrella, by Wikifolio, Inside Umbrella.
Mehr vom Richie monatlich gibt es dann schon ab Anfang Jänner. Ich glaube, am 9. Jänner wird die erste Folge von Inside Umbrella, so nennen wir das Ding, genannt. Jetzt komme ich noch zu den Börse-People, da bin ich selber ganz stolz und da muss ich jetzt Eigenlob, stinkt aber
so sein. Christian, viele Grüße von der Business Punk in Frankfurt. Schade, dass du heute bei den ersten Finfluencer Awards, die vergeben wurden, nicht dabei sein konntest aufgrund deiner Krankheit. Aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Und deshalb, Bader Trading hat noch einen Seitpreis für Österreich. Den übergeben wir dir bei nächster Gelegenheit.
Da hast du dich ja zum Chefbeobachter des Marktes gemausert, also auch großen Dank an dich dafür.
Ja, bin ich stolz natürlich. Habe ich Finfluencer Finanznetworker Number One in Frankfurt bekommen und war nicht mal dort, weil ich wieder mal überfordert war, krankheitsbedingt und so weiter. Das war schon ein wichtiger Punkt für unseren Auftritt insgesamt und in der Begründung war dann auch drin, ich habe das jetzt gekürzt auch, dass diese Börse-People-Folgen mit 360 Gästen bis jetzt in 2 Jahren da durchaus ein Faktor waren. Und diese Börse-People, die habe ich befragt zum Jahresende auch für Kategorien, die man softer einreiht, nämlich so Publikumswahlen, wo man nicht sagen kann, du bist jetzt der beste Asset Manager, du bist der beste Analyst, die beiden Herren, die da vis-à-vis sitzen, sondern ich habe einfach die Community aus 365 Börse-People-Gästen gefragt und in 7 Kategorien, zum Beispiel, wer ist denn so der beste CEO in Österreich, 80 hat Rückmeldungen insgesamt gegeben und als besten CEO haben wir den Attila Dogudan. Beste Aktien der 25 Jahre Sicht, geiles Produkt, überall sichtbar. Man muss dazu sagen, auch die Community ist sehr divers. Attila hier als Nummer 1 auf jeden Fall. CFO, den Clemens Eiter. Der ist natürlich mit der Boa super unterwegs und er spielt auch in der zweiten Runde dann noch stärker rein im neuen Jahr. Er wird auch ein Lied mit mir noch aufnehmen, was dann mit dem Jim Rogers wieder zusammenhängen wird. Und zum Jahreswechsel spielen wir ein altes Lied ein. Aber ich glaube, die Bohr hat da auch CFO-technisch einiges richtig gemacht. Gratulation da und jetzt Gratulation darüber zu dir, Gunther. Du bist zum besten Analysten in Österreich gewählt worden. Champagner. Und ich möchte dazu herzlich gratulieren. Champagner mal gar nicht, aber wir haben uns irgendwas anderes rein. Das war's schon. Ja. Herzliche Gratulation.
Danke Gunther. An die Community und euch beide natürlich. Ihr seid ja auch ein Teil davon.
Wir sind auch ein Teil davon, genau. Und ich sage nicht, wer wie abgestimmt hat. Das ist natürlich das Geheimnis. Aber du hast hier gewonnen. Die Dadat, die ist Österreichs Broker oder der Broker für die Österreicherinnen und Österreicher. Ich glaube, dem Ernst muss man auch einen Lifetime-Preis irgendwie zuschreiben. Die erste Group hat gewonnen als jene Aktie, die in CEE am auffällig positivsten auffällt. Wortwiederholung, aber ich glaube, das kann man unterschreiben auch. Die BAWAG international, so jetzt nicht so CEE-lastig, sondern vor allem auch USA und so weiter. Ich glaube, die tun da was. Du, nicht ganz?
Ja, ja, doch.
Okay. Ja. Okay,
lassen wir mal. Ja, und ich finde es natürlich sehr spannend, weil natürlich viele glauben, der Osteuropa-Boom ist vorbei und kommt nie mehr wieder. Und ja, das die erste zeigt, in der Region ist noch einiges zu tun. Und ich hatte es ja eingangs schon angedeutet. Also was wir dort im Bankensektor sehen, ist schon beachtlich und geht schon fast an die Niveaus von vor der globalen Finanzkrise.
Richtig, ja. Muss uns das Sorgen machen? Muss nicht, aber kann.
Würde ich nicht sagen, weil die Kreditvergabe derzeit komplett anderen Standards unterliegt als damals. Die Refinanzierungsstrukturen sich komplett geändert haben. Also die derzeitigen Refinanzierungs- und Finanzierungsstrukturen in Zentralosteuropa sind sehr, sehr, sehr solide. Sind natürlich eher auch dem mittlerweile sehr weit gediehenen Aufholprozess geschuldet. Und wir sollten natürlich nicht vergessen, dass fast alle Volkswirtschaften in dieser Region deutlich besser wachsen als Kerneuropa, was vielerlei strukturellen Faktoren zu schulden ist. Und insofern ja, bildet das die erste sehr gut ab. Ja. Wird teilweise nicht überall so gesehen, aber am Kapitalmarkt zum Glück schon. Mhm.
Und jetzt komme ich noch zum innovativsten Unternehmen ATX Prime. Und da ist der Sieger Frequentis. Bravo. Auch da ein paar Worte, bravo von Wolfgang.
Why? Ja, Frequentis hat diesbezüglich einen Status erreicht, auch durch seine Innovationskraft, aber nicht nur das, sondern das muss man sich vorstellen, die bauen den Amerikanern ihre neue Flugsicherheit neu aus. Dieses ganze Fluglenksystem in Amerika, das ja in Wirklichkeit 40 Jahre alt ist. In Amerika fliegst du teilweise immer noch in zwei Ebenen und in Europa hast du 3 bis 5 Ebenen teilweise schon, um den Verkehr zu bewältigen. Und die Frequentis hat es als ausländisches Unternehmen geschafft, diese Aufträge zu bekommen. Man muss sich vorstellen, Amerika ist diesbezüglich chauvinistisch, wie nur geht. Also wenn du da irgendwo ein Rotorblatt für irgendeinen Hubschrauber, der vom Militär oder von der Flugzeug benutzt wird, da brauchst du 7 oder 8 Jahre irgendwie durch die Ausschreibungsprozesse durch und dann gnadenweise. Frequentis macht das gesamte System. Frequentis ist diesbezüglich auch ein Unternehmen, das in Europa Flugleitsysteme checkt. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt ein unfassbar wichtiger Prozess, dass du eben nicht abgehört werden kannst, dass du sichere Flugstraßen und Korridore de facto schaffen kannst durch deine isolierte Kommunikation. Und was sie noch machen, das ist etwas, was, also sie machen viel, aber das Thema Virtual Tower, das ist noch nicht so wirklich durchgedrungen, aber du brauchst in Wirklichkeit den Flughafen Tower in Wirklichkeit als physische Form derzeit nicht mehr. Es genügt, wenn du ihn durch ein abgesichertes Kommunikationssystem irgendwo hast, also nicht abwertend gemeint, Homeoffice für Fluglotsen. Und das funktioniert. In Europa haben wir schon mehrere dieser Virtual Towers. Amerika beginnt auch jetzt bereits zu machen, um eben den Fallback auf der einen Seite und aus Kostensparnisgründen auf der dritten Seite natürlich auch agieren zu können, weil diese Fluglotsen müssen jetzt nicht mehr dort sein. Du musst nicht mehr den Tower bauen. Es ist alles irgendwie greifbarer und besser geworden durch Frequentis. Und die Firma kommt eigentlich aus dem Hardware-Bereich, hat aber bereits inzwischen über 70% Softwareanteil an den Umsätzen und der wird weiter wachsen. Also wenn wir über Technologieunternehmen in Europa sprechen, SAP und Co., also für mich ist in ihrem Sektor die Frequentis mindestens genauso viel wert.
Naja, zeigt auch, denke ich, ganz gut, dass wir uns nicht per se verstecken müssen in diesem Bereich, genau. IT, Telekommunikation und Weiterentwicklung von der Hardware auch zur Software in Europa. Natürlich, in der KI sind wir derzeit nicht führend, aber in diesen ganzen Anwendungen steckt extrem viel Potenzial. Und umso wichtiger wäre es natürlich, Standortbedingungen in Europa und hierzulande auch zu schaffen, um solchen Firmen eine weitere Expansion zu ermöglichen. Also das sehe ich als wichtig an. Wir sind vielleicht nicht Technologieführer, aber in der Anwendung gewisser Technologien haben wir in Europa sehr viel Potenzial, Know-how, und genau diese Firmen sollten eigentlich mehr Unterstützung erfahren auf allen Ebenen, die es gibt, Forschungsförderung, entsprechendes Bildungssystem und alles, wie wir es vielleicht derzeit tun.
Und Frequentis hat auch in der Long Run eigentlich nie wirklich enttäuscht. Die Aktienperformance heuer war nicht die beste, aber das hat, glaube ich, auch insgesamt mit der Index-Nicht-Zugehörigkeit zu tun als Indexferner
Wert. Ja, und natürlich sind Asset-Strömungen im Bereich der Market Cap, die in die Frequentis hineinkommt, natürlich auch ein Grund, wenn sich andere aus diesen Market Cap Zugehörigkeiten verabschieden, dann brauchst du halt schon einen großen Käufer, der dieses auch auffängt. Und das haben wir heuer in 2-3 Wellen gespürt. Aber das internationale Interesse ist enorm. Wenn wir an der Börse mehr OTC-Berichte bekommen könnten, als wir es derzeit tun, würden wir auch sehen, dass es wirklich sehr große Block Trades in der Company gegeben
hat. Na, ich bin da auch sehr, sehr optimistisch. / Risikohinweis wird uns in der nächsten Stunde noch begleiten. Für letzter Punkt noch aus dem abgelaufenen Jahr, Donald Trump.
Yes, Donald. Na gut, das Gute an Donald Trump ist, dass er durch seine vorhergehende Amtsperiode erkennbar gemacht hat, was von ihm zu erwarten ist. So gesehen bewegt sich etwas. Ich glaube, Europa kann diesbezüglich sogar Sie werden nicht froh darüber sein, ganz klar. Aber wir als Konsumenten, Steuerzahler und Investoren müssen in Wirklichkeit den Faktor Trump durchaus neutral, vielleicht sogar leicht positiv erkennen in Europa, weil jetzt muss sich endlich etwas bewegen. Jetzt müssen wir zu unserem Selbstbewusstsein in Europa finden, dass uns eigentlich schon längst Anführungszeichen gebühren müsste, und die Politik muss sich diesbezüglich auch dieser Herausforderung stellen, denn sonst wird Europa und auch die europäischen Börsen diesbezüglich natürlich von ganz anderen Bewegungen erfasst werden. Und diese Bewegungen sehen wir teilweise bereits im heurigen Jahr, dass die ein oder andere Begehrlichkeit in Richtung Unternehmensbeteiligung und oder mit Wettbewerbsverschärfung in diese Richtung bereits drängt. Andere Spielregeln werden uns mit Sicherheit 2025 erreichen, und diesen Spielregeln musst du dich einfach stellen. Und da ist Donald Trump jemand, der hier mit wenig Sensitivität und Feingefühl agiert. Logischerweise, er möchte unbedingt Deals machen. Okay, an der Börse sind wir es gewohnt, Deals zu machen. So gesehen wäre es eine Art verwandte Gedanklichkeit. Ich glaube allerdings, dass es in erster Linie einmal das gemeinsame Adressieren der Stärken Europas sein wird, das uns 2025 erreichen wird.
Das ist natürlich fast eine perfekte Übergangsfrage, weil es auch Implikationen für 2025 hat. Aber vielleicht, um auch noch mal ein bisschen Recap zu machen, warum er vielleicht auch gewählt wurde. Ich meine, wirtschaftspolitisch ist nicht alles falsch oder komplett krude, was er hier in den Raum stellt. Dieser Freihandelsoptimismus und auch, dass wir mit China noch normal Freihandel betreiben könnten, ist schon eine sehr europäische Sichtweise. Ich glaube, hier hat Amerika in Summe ein viel aufgeklärteres Verständnis. Herr Trump wird das vielleicht nur etwas, ich würde sagen, zugespitzt dann auf die Weltbühne bringen. Und so ein ausgeglichener Welthandel ist in geopolitisch angespannten Zeiten natürlich durchaus vielleicht auch nicht erwünschenswert. Zweitens natürlich, es wird spannend sein, ob er seine eigenen Grenzen kennt oder nicht. Das werden wir im 25er Jahr vielleicht diskutieren können. Also ob er sich mit der Fed, den festverzinslichen Wertpapiermärkten, anlegt oder nicht. Und ob er die Institutionen des Landes untergraben will, weil das kann massive Implikationen haben. Da können wir uns im 25er Ausblick noch mit beschäftigen. Trotz eines, sagen wir mal, nicht zu unkritischen Blicks, natürlich mich persönlich treibt immer um, was das als Vorbildwirkung heißt für ein Land, für eine Gesellschaft, für junge Leute auch, dass jemand, der doch einige, ich würde sagen, nicht ganz kleine Straftaten begangen hat und gemeinsam mit seinem Kumpel, den Elon Musk, ich habe es nachgeschaut, 16 Kinder von 6 Frauen in die Welt gesetzt hat. Also dieses Duo ist da für mich von dieser Vorbildwirkung, die man sich von einem Präsidenten und vielleicht seinem engsten Berater sozusagen erwünscht, doch etwas weit weg, und insofern hoffe ich nicht, dass er die Institutionen aushebelt, seine 4 Jahre macht und dann schauen wir.
Manche sagen ja, der Elon Musk ist eigentlich der Präsident und der Trump dazu, aber wie auch immer.
Präsident Musk.
Ja, Präsident. Männer, wir haben es jetzt geschafft, eine Stunde lang zu plaudern. Wir kommen gleich zu unserem Countdown fürs nächste Jahr. Ohne die österreichische Politik, Innenpolitik, Börsepolitik können wir gar nicht erwähnen, weil es keine gibt, zu nennen hier, und ich glaube, es war auch gut so, weil es ist in Wahrheit eine Nullmeldung rausgekommen. Riesengroße Enttäuschung.
Ja. Brunner hat diesbezüglich eigentlich bis zum Schluss Optimismus getönt. Ja, wir werden es machen. Persönlichen Gespräch, direkt auch persönliches Gespräch mit ihm auch adressiert, warum er denn jetzt so kurz vor Ende der Regierung nicht endlich die Versprechen einlöst, die in Wirklichkeit, das sind wirklich No-Brainer, weil er hilft A dem Pensionssystem, er hilft B der Vermögensbildung grundsätzlich, damit C dem Wohlstand, damit D dem Steueraufkommen, die Absicherung. Also er hat in Wirklichkeit einen Gratis-Put in der Hand, sich de facto ein volatiles Steuersystem zu ersparen und trotzdem nicht gemacht.
Gratis-Putin verstanden, genau.
Ja, genau.
Putin.
Nein, Putin nicht.
Gratis-Put, genau.
Gratis-Put, danke für die Korrektur.
Ich spiele jetzt noch kurz ein, den Andreas Babler und die Eva Blimlinger, aber das Ganze dann ohne Worte.
Das heißt aber, so wie wir es erlebt haben vor 2-3 Wochen, wenn es einen mittleren Börsencrash auf einmal ausgelöst durch irgendetwas auf der Welt gibt, dass die Gelder, die dort veranlagt sind, über Nacht den Keller fallen. Und dass die Pension dann, wenn man aufwacht in der Früh, für die man 30, 40 Jahre seine Beiträge gezahlt hat, gearbeitet hat, auf die man sie verlassen hat, über Nacht noch mehr ein Drittel weniger oder die Hälfte wert sein.
Die Praxis des Lebens wäre es gescheiter, sie lernen kochen und nicht Finanzwissenschaften. Weil das ist nicht die Praxis des Lebens. Wie ein Gulasch mache, ist wichtiger, als zu wissen, wie eine Aktie funktioniert.
So, das hat mal kurz vor Jahreswechsel die Stimmung noch so runtergehaut, dass ich noch was Positives machen möchte. Musik hat mich 2024 markant begleitet. Und da möchte ich noch Danke sagen an die Tanja Bauer, die diese Coverversion mit mir eingesungen hat.
Our love is alive and slow we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame burning within. Now and then. Why?
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Juhu!
Happy New Year und eine fulminante Börsenparty zum Jahreswechsel 24/25 wünschen euch Julia Kistner, Podcast-Host der Geldmeisterin und Börsenminute, sowie ein ganz besonderer Börsenfreund und Kenner, niemand geringerer als Jim Rogers, der genau vor 40 Jahren die Wiener Börse wachküsste. Hören wir einmal, was er für einen Wake-up-Call 2025 für das österreichische Börsenpaket parat hat.
Hello, my name is Jim Rogers. I certainly love Austria, and many people say that 40 years ago, I kissed the Sleeping Beauty in Vienna and woke up the stock exchange. I know that someone else will come along and kiss the Sleeping Beauty and wake the Austrian stock exchange again, because Austria is a fabulous place and it has a great future. So I look forward to more investments in Austria. Hooray!
Happy New Year!
Happy New Year to you.
Haben Sie es schon zu Christian Drastin ins Börsenradio geschafft?
Mit dem Christian Drastin, der hat letztes Jahr mit mir eine Folge dort gedreht. Ich habe auch schon mit ihm letztes Jahr gemeinsam ein Stück vertont, das er dann auch hochgeladen hat, dass er mit ihm arbeitet.
Na, dann müssen wir nochmal lauschen.
Ja, das waren Daria Heisi.
An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio-CD.
Und Clemens Eiter. Und jetzt geht's los mit dem Song.
War in Ukraine and war in Israel. War in the cities and war in our minds. Can't find a greater living. Leave this dangerous wars far behind.
When there's freedom in the world, it's party time forever. Young and old together celebrate these days. And everything on earth turns from good into better.
Why must this feeling? So why can't it stay?
Thank you.
fever, so why can't it stay? When there's freedom in the world, war.
So, wir sind im neuen Jahr. Happy 2025 an alle, die das mit uns jetzt begangen haben.
Juhu, yes. We made it.
We made it, genau. Wir sprechen jetzt nicht mehr über 2024, wir sprechen über 2025. Wir haben den Song gehört mit Clemens Eiter, den Antikriegssong, den haben wir zu 2 Jahre Ukraine-Krieg gepublished. Im Vorjahr war eine Eigenpublikation. Es gilt leider immer noch, da hoffen wir natürlich vieles geopolitische, was Entspannung betrifft. Aber wir starten jetzt gleich mal, lieber Wolfgang, lieber Gunther, ins Kapitalmarktjahr 2025 rein, weil ihr habt sicherlich dann auch noch privat zu feiern, außerhalb mit uns. Ja, wie fangen wir an? Was werden die wesentlichen Kapitalmarkttreiber 2025 sein, Gunther?
Naja, die spannende Frage wird für mich sein, inwieweit Trump und KI nochmal als Zyklusverlängerer wirken können und vor allem wie lange. Es zeichnen sich hier natürlich ein paar interessante Kombinationen ab. Auch die Big Techs sehen natürlich, dass es in den USA einen sehr großen Verteidigungsetat gibt, circa 850 Milliarden im Jahr, die darauf abzielen. Hier könnte es sogar Newsflow geben, der auch diesen KI- und Tech-Zyklus auch nochmal ein bisschen treiben kann.
Ja, und Trump durch den Terminator.
Und Trump ist ja für solche Dinge durchaus empfänglich, glaube ich, ja. Aber andererseits, wir sehen die Märkte dann doch schon langsam auch etwas fragil. Die Earnings ohne Tech sind auch in den USA nicht mehr so wirklich gut. Und jegliche mögliche Korrektur wird damit von den US-Techs ausgehen. Und das muss man sich sehr, sehr, sehr genau angucken. Aber natürlich jetzt schon auf eine Gegenbewegung zu setzen, wäre uns auch viel zu früh. Wir erwarten uns aber doch fragile und volatile Märkte, aber auch eine Fortsetzung, dass eigentlich die Volatilität bei den Staatsanleihen vielleicht erstmal auch noch weiter hoch bleiben kann und höher als bei den Aktien. Ja. Spannend wird sein, inwieweit die Fed irgendwann unter Druck kommt und vielleicht doch sogar mal über Zinserhöhungen reden muss. Das hängt auch von Herrn Trump ab. Das könnte ein ganz großes Kippmomentum am Kapitalmarkt werden. Mhm. Und genauso in Europa, wie es mit Frankreich weitergeht, wo wir eine große Investorenrotation sehen. Mhm. Ich meine, Frankreich war lange ein globales Safe Asset, was für viele viel zu volatil ist mittlerweile. Also das sind so die Themen am festverzinslichen Wertpapiermarkt. Und was natürlich für Europa, DAX, ATX auch wichtig sein könnte, ob Europa endlich auf die Beine kommt, ob es ein deutsches Konjunkturpaket gibt und oder sogar ein Rettungspaket für die Automobilindustrie. Und hier könnte es auch wieder Kombinationen zu dem Thema, was ich eingangs aus US-Sicht skizziert habe, Rüstungsindustrie geben. Wir haben substanzielle Industriekapazitäten in Deutschland, die nicht ausgelastet sind. Und wir machen uns eigentlich gerade Gedanken, wo wir die Aufrüstung, die wir leider brauchen, herbekommen. Also ich sehe hier, wenn man eins und eins zusammenzählt, eigentlich für eine neue deutsche Bundesregierung den Boden gelegt, Sinnvolles zu tun für den Industriestandort. Was für den ATX und auch den DAX natürlich gut wäre, weil Industrie, Automobilbauer waren, glaube ich, die große Value Trap der letzten Jahre.
Das stimmt.
Lassen wir den ATX noch weg, auch Bigger Picture, Wolfgang.
Ja, das Big Picture wird natürlich durch Geopolitik am Jahresbeginn geprägt werden, ob Trump seine geopolitischen Versprechen auch relativ schnell umsetzt, so wie er es auch umgesetzt hat. Also Stichwort Ukraine beendet ich in 24 Stunden den Konflikt. Sein Verhalten gegenüber China wird sicherlich am Anfang ganz massiv versucht werden, interpretiert zu werden, um die längerfristige Bewegung auch vorher zu analysieren. Das wird die Kapitalmärkte erreichen, weil die beiden Player logischerweise geopolitisch auch die stärkste Schwungmasse in sich tragen. Europa in dem Zusammenhang steht ganz klar mit dem Konflikt Ukraine, mit der Türkei darunter als Handels- oder Vermittlerpartner auch im Fokus. Ich denke mal, dass das europäische Momentum durch Frankreich natürlich begleitet wird, dass das allerdings dem deutschen Momentum mehr unterliegt. Und da bin ich selbe Meinung wie Gunther, so einfach oder so aufbereitet und vorbereitet wie jetzt in Deutschland war ein positives Wirtschaftsmomentum nicht schon seit langer Zeit. Und so gesehen müsste man eigentlich nichts anderes machen, als das Thema Schuldenbremse oder Verschuldung Deutschlands in irgendeiner Art und Weise einzufangen. Und da könnte sogar der Kapitalmarkt eine positive Rolle spielen, von der sich auch Österreich da am Ende was abschauen kann. Nämlich das Privatvermögen in Deutschland ist ähnlich wie in Österreich ungefähr doppelt so groß wie das GDP. Und das liegt auch in Wirklichkeit relativ inflationär ungeschützt vor. Das Thema Matratze, Sparbuch, Bausparer und so weiter ist in Deutschland mindestens genauso hochgewichtet wie in Österreich. Und das zu adressieren und einzufangen durch Kapitalmarktmodelle, die auch staatlich geschützte Investitionen in sich tragen, Stichwort Infrastruktur, PPP-Modelle etc., das glaube ich zu wissen, ist in der neuen deutschen Regierung der CDU ein Thema. Und da könnte man das Thema Schuldenüberschreitung indirekt adressiert wissen, so dass eigentlich zwei Fälle der Not, nämlich auf der einen Seite die Infrastruktur zu erneuern, auf der anderen Seite die Verschuldung nicht zu erhöhen, mit einem Schlag gelöst wären. Und damit hätte man eigentlich auch ein europäisches Momentum geschaffen, das wiederum die Kapitalmärkte am Schluss einholt, weil der Amerikaner ja eigentlich der reichste Investor der Welt ist derzeit. Und die wollen das natürlich auch investiert haben, was meines Erachtens noch ein Teil des Performance-Grundes für Deutschland im laufenden jetzigen Jahr ist. Aber 2025 müsste sich das noch verstärken. Also das Thema M&A, Beteiligung, internationale Verschränkung der Aktiengesellschaften oder Investorenverschränkungen, das wird die Märkte dann in der zweiten Jahreshälfte direkt erreichen.
Wenn ich das nur kurz aufgreifen darf, ich bin natürlich auch kein Freund von exorbitanter hoher Staatsverschuldung oder Ausgaben jetzt rein in den Sozialbereich zu lenken. Aber als gebürtiger Deutscher muss ich schon auch sagen, die Selbstkasteiung, die man da in Deutschland betreibt, ist schon sehr verwunderlich, mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Ich meine, der Deutsche Bund als Euro-Asset ist vielleicht mit das global sicherste Safe Haven Asset derzeit. Richtig, ja. Es gibt globale Nachfrage danach ohne Ende. Das heißt natürlich, wir könnten Investitionen tätigen, die nur Staaten tätigen können und sinnvoll sind, die über 30, 40, 50 Jahre angelegt sind, gegeben die Infrastruktur und alles. Und dass man dort nicht einen aufgeklärteren Zugang bis jetzt dazu gefunden hat, mit einem, gesunden Selbstbewusstsein. Ja, wir können es uns leisten. Die globale Kapitalnachfrage wird da sein. Also ich mache mir keine Sorgen, dass strukturell, vielleicht läuft mal eine Emission schlecht beim Bund, ja, je nachdem, ob die Märkte gerade volatil sind, aber ich sehe substanzielle Nachfrage nach diesem Asset und kein Thema, wenn die Staatsschuldenquote einmal 10% hochgeht, in investive Generationeninvestitionen natürlich. Mhm. Nicht in den Sozialstaat, das muss man ganz klar sagen.
Brücken. Welche Branchen können im Jahr 2025 in diesem jetzt gezeichneten Bild dann funktionieren, eurer Meinung nach?
Naja, top-down würde ich erstmal sagen, hat nichts direkt mit Branchen zu tun, aber ist, glaube ich, auch ein wichtiges Asset-Allocation-Thema. Wir sehen weiterhin eher Developed Markets im Vorteil gegenüber Emerging Markets, auch wenn China heuer, denke ich, ganz gut abgeschnitten hat. Heuer meine ich im 2024er Jahr. Aber strukturell starker Dollar, Risiken bei den US-Zinsen, das sind für mich keine Ingredienzien für ein gutes Emerging Markets-Umfeld. Ansonsten, ich glaube, Immobilien, vor allem in Europa, sehen wir positiv. Ich denke, die Zinssenkungen sind sehr klar, mindestens Richtung 2% bei der EZB oder sogar schon drunter. Und das sorgt natürlich abseits sowieso eines fundamentalen Bottoming-out für Rückenwind. Wir sind eigentlich auch für die Banken noch recht positiv gestimmt, auch wenn die Zinsen natürlich zurückgehen. Die Zinskurven sind steil. Die Zinskurven mit einer leichteren Steilheit sind fürs Bankgeschäft gut. Und zweitens natürlich die Besonderheit dieses Wirtschaftsabschwungs, der natürlich sehr beschäftigungsintensiv war oder kaum, sagen wir mal, Spuren am Arbeitsmarkt gelassen hat, unterstützt natürlich die Risikokostenseite weiterhin sehr gut bei den Banken. Wir sind eigentlich auch für Energie weiterhin eher positiv gestimmt und sehen natürlich auch USA weiter sowieso positiv und gerade Unternehmen mit hoher Steuerlast, vielleicht auch einer hohen heimischen Wertschöpfung, teils spielt da Energie mit rein, sehen wir als sehr positiv an. Aber Achtung, Immobilien, vor allem eher für Europa, Immobilien USA sehen wir eher etwas vorsichtiger. Es könnte einer der wenigen Wirtschaftssektoren werden, Gewerbeimmobilien USA, die, sagen wir mal, vielleicht sogar zu den Opfern der Trump-Politik gehören, wenn die Zinsseite eben sozusagen sich negativ entwickelt, also die Fed nicht nur wenig senken kann, sondern vielleicht sogar wieder über Erhöhungen nachdenken muss.
Wolfgang?
Tja, also unter dem Aspekt glaube ich, dass das Thema Immobilien logischerweise ein europäisches Momentum erfahren wird, nicht nur durch die Wohnungsnot in Deutschland. Das trifft eigentlich sehr viele Staaten. Dazu kommt eigentlich die bessere Finanzierbarkeit, die wirklich teilweise massiv gedrückten Kurse. Also Thema Immobilien, klar. Was ich glaube, dass sich im neuen Universum der Börsen mit dem Thema künstliche Intelligenz und Infrastruktur mehr und mehr etablieren wird, ist klar, die Netzinfrastruktur beim Energiebereich ist ein Thema, das mehr und mehr den Vordergrund drängt. Wir brauchen de facto den Energieausgleichsmotor, die Fähigkeit dazu, auch Schwankungen bei der ökonomischen Energiegewinnung auch irgendwie zu puffern, zu auszugleichen etc. Da wird das Thema Infrastruktur weiterhin ein hohes Thema für uns bleiben. Ich glaube, dass das Thema Technologie in Europa natürlich immer eine untergeordnete Rolle spielt, weil die amerikanischen Technologieunternehmen so dominant sind, dass es allerdings mehr und mehr in den Vordergrund tritt. Und von den Finanzsektoren ist klar, die Banken bleiben attraktiv, aber ich glaube, dass ein zweiter Sektor in dem Bereich die Versicherungen mehr und mehr in den Vordergrund sich drängen werden, weil sie A, einen guten Job machen, weil das B, das Wachstumsthema, sofern sich die Ukraine wirklich im heurigen Jahr vielleicht doch lösen oder zumindest in eine ruhigere Momentumstrategie überleiten lässt, das Thema Osteuropa wieder zum Thema werden wird. Und das sind österreichische Versicherungen, was das betrifft, natürlich in einer begünstigten Position. Und ich glaube auch, dass das Thema mit den sinkenden Zinsen in Europa durchaus den Versicherungen auch einen gewissen Rückenwind beschert. Also das ist für mich einer der stärksten Sektoren, bevor dann im zweiten Halbjahr zyklische Sektoren wieder ihre Chancen bekommen. Und da haben wir natürlich jede Menge.
So, und jetzt kommen wir zu Österreich. Und da ziehe ich jetzt den geschätzten Kollegen Alois Wögerbauer mal rein mit einem aktuellen Saga, der nicht nur von der Politik enttäuscht ist und er nimmt sich nie ein Blatt vor den Mund, was ich an ihm auch sehr schätze und wir lassen ihn hier lieb grüßen, sondern er nimmt auch ein bisschen die österreichischen börsennotierten Unternehmen in die Pflicht. Das ist etwas, was jetzt lange Jahre nicht passiert ist, aber ich spiele das mal ein.
Schwierig, um ganz offen zu sein. Wir haben auch bei uns im Haus die Österreich-Gewichtung in den letzten 2-3 Jahren massiv reduziert. Das heißt, wir haben uns ja eigentlich in den globalen Mandaten weitgehend zurückgezogen. Einfach aus dem Grund, weil wir auch eine gewisse Handelbarkeit brauchen, die einfach nicht gegeben ist. Und insofern hat sich das Thema schon sehr stark verkompliziert. Ich kenne auch viele Kollegen, wo man ein bisschen so in Kontakt ist und Kollegen aus dem Ausland, die schauen sich Wien teilweise gar nicht mehr an, weil sie einfach nicht handeln können. Dann haben wir die Situation, dass natürlich die Zusammensetzung des Index eine normale Portfolio-Diversifikation erschwert. Wir haben mit 20% die erste Bank, die man im Fondsgesetz nur mit 10% kaufen kann. Das heißt, wir haben hier unsere Position verändert. Wir haben unseren Homebuys massiv reduziert. Wer mich kennt, weiß, dass das keine ganz einfachen Schritte gewesen sind. Aber man muss es zur Kenntnis nehmen. Und vielleicht eine Anekdote, die auch meine Meinung verändert hat. Ich komme zurück auf diese Phase 2002, wo wir diesen Fonds gegründet haben. Und damals gab es eine PowerPoint-Präsentation, wo drauf gestanden ist, was die Idee dahinter ist. Mhm. Kapitalmarktstärkung, Zeichen setzen, Bildung verbessern, Politik auffordern und so weiter. Und ich habe dann beim Aufräumen vor 2 Jahren diese Präsentation wiedergefunden, im Jahr 2022, sprich 20 Jahre später. Und es hat mich dann schon auch verändert, denn ich habe das gelesen und habe dann einfach sehr klar erkannt, es hat sich in 20 Jahren nichts verändert. Wir haben in 20 Jahren kein einziges Ziel erreicht. Der Markt ist nicht liquider geworden, die Politik hat keine Idee für den Kapitalmarkt, die Breite des Marktes ist weniger geworden und da muss man halt irgendwann auch die Konsequenzen ziehen. Und Und ich glaube, es fehlt auch in Österreich eine andere Diskussion, die man auch einfach ansprechen muss. Wir haben ja diesen globalen Vergleich. Natürlich haben wir in Österreich dann immer die Idee, es muss immer wer anderer schuld sein. Ja. Das ist so. Aber das Problem der Wiener Börse ist aus meiner Sicht nicht der Finanzminister. Ja, hätte man vieles besser machen können. Egal jetzt. Aber was mir momentan völlig fehlt, ist einfach auch die Erkenntnis, dass es einfach auf Unternehmensebene brutal viele Enttäuschungen gibt. Die gehen von A bis Z, von Agrana bis zum Tobel. Wenn man sich die 10-Jahres-Charts anschaut.
Die zwei haben jetzt den Pech mit A und Z, weil da könnte man viele mehr nennen. Genau. Lassen wir jetzt weg, aber ich glaube, sie
aber die Liste ist schon relativ lang. Da absolut, gehört eine Lansing dazu, eine AT&S, eine Kapsch, eine Pira Mobility. Und was ihr auch einfach fehlt, ist das Verständnis für den Kapitalmarkt. Und man darf eines nicht übersehen. Also wenn ich wieder zur Gesellschaft komme, ja, wir haben ja globale Mandate und wir haben halt den Vergleich, wie globale Firmen kommunizieren. Und insofern, glaube ich, ist das schon noch ein Punkt, der aus meiner Sicht ein bisschen zu wenig diskutiert wird aktuell.
Also ich fühle mich schon langsam als einer der Letzten mit Home Bias. Du warst auch immer so ein Verdächtiger in diese Richtung. Oberösterreich ist ein starkes Land, auch von der Aktionärskultur. Vielleicht das stärkste Bundesland in meiner subjektiven Wahrnehmung, war früher bei etlichen Veranstaltungen da. Wie geht es den Aktionären? Du hast sicher zu einigen Kontakt bei Veranstaltungen.
Die Frage ist relativ klar zu beantworten. Nicht gut.
Aber sie geben nicht auf.
Weil letztendlich in den letzten 10 Jahren bei kaum einem Unternehmen echter Mehrwert geliefert wurde. Insofern ist auch dort die Frustration relativ groß. Und es hat sich auch eines noch verändert und das wird auch ein bisschen unterschätzt. Also nochmals, wir haben ja in der Regel globale Mandate. Österreich ist ja eine kleine Nische bei uns im Haus. Aber in Summe sind es ja globale Mandate. Und ich kann mich immer noch erinnern an viele Präsentationen mit Stiftungsvorständen, mit vielen Unternehmern, die damals es immer sehr gern gesehen haben, dass wir auch wenige Aktien in die globalen Portfolios beimischen. Das hat sich gedreht. Also mittlerweile muss man argumentieren, warum man einen Österreicher hat, wodurch die US-Börse so gut läuft. Das heißt, vom gern gesehenen Home-Bias ist man in eine defensive Position gekommen, wo man dann erklären muss, warum man denn diese Aktie hat. Und dadurch ist, glaube ich, der Markt, und das sage ich auch in dieser Härte, schon in einem gefährlichen Kreislauf drinnen, der nicht morgen enden wird.
Ja, und viele Researcher, und du kommst ja auch aus dem Research, sprechen eine Catch-up-Möglichkeit an, aber natürlich müssten dann halt die Guidances nachhaltiger sein als das, was man zuletzt gehört hat. Ne? Muss man mal sagen, weil wenn dann immer wieder Enttäuschungen kommen, ist es natürlich schwierig. Ja, das war der Einspieler vom Alois. Macht mich natürlich auch irgendwie betroffen, weil er kennt den Markt so wie wir seit Jahrzehnten gut und ist da irgendwie nicht mehr so ganz happy mit der ganzen Situation. Ja, wie schaut es mit dem heimischen Markt, seiner Mid-Cap-Story und den Homebase-Leuten. Ich lasse den Gunther jetzt mal weg. Du hast erwähnt, du bist Deutscher, aber wir beide irgendwie, Wolfgang, so quasi der letzte Rest vom Schützenfest irgendwie. Robert Gillinger muss man noch nennen und loben und so weiter. Ist die Ära vom Homebias vorbei? Die letzte Generation, jetzt was die Klimakleber betrifft, hat aufgegeben. Geben wir als letzte Generation an der Börse auch nochmal auf für Österreich Heimbias?
Aufgegeben wird ein Brief, aber die europäische Bias dominiert natürlich mehr und mehr auch die Österreicher Allokation. Österreich hat durch den Mangel an IPOs auch hier kein Diversifikationspotenzial gewonnen in den letzten Jahren. So gesehen ist es klar, dass bestimmte Branchen in Europa eigentlich oder auch global gesucht werden müssen als Investitionsziel. Und das kannst du in Österreich nicht mehr abdecken. Es ist auf der anderen Seite allerdings die Bewertung von österreichischen Unternehmen und auch es bleiben noch genug österreichische Unternehmen mit guten Management-Skills über, die hier auch adressierbar bleiben, mit denen man auch so einen engen Austausch pflegen kann, dass man eigentlich sich auch wohlfühlen kann in einem Investment, in einem weniger liquiden Unternehmen, weil man eben sehr eng oder zumindest wissend in die strategischen Entscheidungen mehr eingebunden werden kann, ohne jetzt Insight zu betreiben. Aber genau diese Home Buyers hat auch ihre Vorteile nach wie vor, wird sie allerdings viel selektiver betreiben müssen und im internationalen Konzept unterbringen müssen. Das heißt, den singulären Österreich-Ansatz, den wird es in dem Zusammenhang nur geben, wenn so wie heuer vielleicht die dominanten Sektoren, Banken und teilweise Energie, wenn es dazu käme,
das vorher, oder?
Aus, ausperformen, dann kannst du damit gut leben. Aber wenn es ein breiterer Ansatz werden wird, dann müssen wir einfach auf andere Märkte auch ausweichen können, ohne Österreich jetzt auf der Seite liegen zu lassen, weil beachten würde ich es weiterhin.
Ich bin bullisch aus gelernten Dingen, dass genau wenn alles ganz deppert war, ist eigentlich was Gutes passiert
richtig,
in der Vergangenheit. Ja. Ja. So, und auch der Richie ist immer noch da und wir sind im neuen Jahr.
Ja, Happy New Year an alle und Prosit 2025.
Yes, Sir. Und natürlich, wenn ich dich schon da habe, bin ich natürlich auch unglaublich interessiert, was man bei Inside Umbrella vom Jahr 2025 erwarten kann und ob du auch eine Meinung zur Wiener Börse hast mit 100 Millionen Euro Asset Under Management, bist du da schon einer der großen Tiere, wenn du investieren würdest. Gesagt was.
Ja, ich glaube, dass das tatsächlich eine volatile Geschichte werden könnte, 2025 aus unterschiedlicher Perspektive und Spielspannung, Spaß, das macht ja auch die Umbrella-Strategie aus und ja, ich kann mir sehr gut auch vorstellen, den einen oder anderen Wert an der Wiener Börse auch einmal zu handeln.
Jetzt hast du den Jim Rogers gehört, ne? Genau. Ja, genau. Und someone else will kiss the sleeping beauty, maybe you. Ja, aber mit 100 Millionen ist gar nicht so leicht, in eigene Titel in einzelne reinzukommen, glaube ich, oder?
Ja, es ist einfach die Marktgröße in Wien gar nicht so groß, wie man sich es vielleicht erhoffen würde. Das sage ich ganz einfach so. US-Börsen sind einfach viel größer. Es ist hier viel größeres Handelsvolumen vorhanden. Und wenn man in Wien einsteigt an der Wiener Börse, dann muss es sachte passieren. Aber wie schon gesagt, Spielspannung, Spaß und auch natürlich ein volatiler Markt können schon auch den einen oder anderen Wert interessant ansehen lassen. Und wenn die Volatilität beziehungsweise das Marktvolumen ein bisschen größer ist, bin ich gerne auch mit dabei.
Du hast ja in der Vergangenheit, muss man sagen, von der Volatilität auch durchaus profitiert. Du freust dich, wenn es Wohler gibt, oder?
Genau so ist es, ja. Genau das ist ein Kernpunkt der Umbrella-Strategie. Volatilität ist ein Freund hiervon, einfach weil ich versuche, Unternehmen billiger zu kaufen und teurer zu verkaufen. Komme ja von einem kleinen Sparmarkt in Oberösterreich und da kauft man auch Ware billiger ein und verkauft sie teurer. Was dazwischen ist, ist die Marge und der Gewinn und genau das ist der Kern der Umbrella-Strategie.
Und dann mache ich nochmal abschließend den Spoiler mit dir gemeinsam. Schon am 9. Jänner wird es losgehen mit unserer ersten gemeinsamen Folge von Inside Umbrella, künftig dann monatlich an jedem zweiten Donnerstag. Und in der ersten Folge werden wir uns das 24er nochmal ganz, ganz, ganz genau anschauen. Und vielleicht gibt es schon was zu sagen zu den ersten Tagen 25. Danke Richie nochmal und tschüss Papa, schön, dass du uns gejoint hast.
Dankeschön.
Ciao. Gunther zeigt auf wieder.
Naja, ich glaube, hier gilt es doch auch eine bisschen, ich würde mal sagen, differenzierte Sicht reinzubringen oder vielleicht auch eine Lanze zu brechen, auch wenn es hier und da individuelle Fehler gegeben hat. Aber diese dramatische Veränderung der Umfeldbedingungen und dieser Mix aus konjunktureller und struktureller Krise, die in Österreich mindestens genauso stark ist wie in Deutschland oder noch stärker, das konnte natürlich kaum jemand in seiner Investitions-Cashflow- und Finanzplanung haben. Wir haben uns nach Covid relativ unauffällig im europäischen Mittelfeld erholt, waren auch besser als Deutschland. Und seit 2022 geht hierzulande nichts mehr voran bei den Investitionen, nicht beim Konsum. Wir werden in der Wirtschaftsleistung 2026 das Niveau von 2022 erreichen. Ich glaube nicht, dass in einer rationalen Wirtschafts- und Finanzplanung in den Jahren 21, 22 irgendjemand dieses Szenario vor Augen hatte, was natürlich mit der Erodierung auch der Wettbewerbsfähigkeit oder Standortbedingungen zu tun hat. Natürlich, als Unternehmen muss ich reagieren, mich anpassen, schnell genug sein, aber diese dramatische Verschlechterung der Umfeldbedingungen in Österreich und teilweise auch in Deutschland war so nicht 1:1 vorhersehbar. Das muss man schon ganz klar sagen.
Jetzt haben wir heute Mittwoch, den 1. Jänner. Das ist ein Wednesday, dann kommt ein Thursday, dann kommt ein Friday. Wenn man da schaut, steht da WTF an den ersten Tagen. What the fuck irgendwie. Und die Regierung gibt es ja noch nicht, aber es dringt eigentlich eher nicht so toll soundendes aus den Verhandlerkreisen. Auch vom Börse hört man überhaupt nichts mehr. Ja. Die Beate ist auch sehr ruhig geworden, nachdem sie im Vorfeld immer sehr, sehr positiv war. Und man eventuell gibt es ja am Dreikönigstag am 6., also Kaspar, Melchior, Balthasar, gibt es eine Meldung von Karl, Meindl, Reisinger und Babler, KMB. Und die macht mir ein bisschen Angst. Jetzt sind wir in diesem Vakuum gerade. Ja, wie seht ihr das? Was muss da kommen? Wir wissen, was kommen muss, aber was wird kommen, glaubt ihr?
Also ich glaube, das Das Momentum der Politik in den letzten Jahren, insbesondere der europäischen Politik, war es, den Job zu behalten.
Ist es eindeutig jetzt auch in den Verhandlungen, oder?
Im jetzigen Umfeld ist das
Verwaltungsreform
überlagernd. Ja. Ganz genau. Um diesen Job zu behalten, angesichts der Entwicklung der letzten Jahre, ist allerdings eine Änderung, eine Anpassung, ein positives Wirken notwendig. Der Mut zur Entscheidung ist de facto zur Verzweiflung zur Entscheidung fast geworden. Und genau diese Entscheidung ist jetzt nicht so super brain, so wahnsinnig allein zu treiben. Alle anderen Wirtschaftsberater, Ökonomieinstitute, Börsianer, jeder, der sich mit Wirtschaft eigentlich auseinandersetzt, hat, glaube ich, durchaus ganz gute Ideen diesbezüglich, die er auch kommuniziert hatte in der Vergangenheit. Also es ist nicht so, dass man im stillen Kämmerlein jetzt plötzlich eine Wirtschaftspolitik erfinden muss, die es in sich trägt, alles neu zu revolutionieren etc. Gute Ideen liegen auf der Straße und müssen adressiert werden. Wenn die nicht adressiert sind, dann wird es ganz massive Reaktionen aus dem Wählerkreis geben. Ich glaube, auch die konservativen Wähler oder die Wähler, die treu waren und den jetzigen regierungsbildenden Parteien die Stimme gegeben haben, haben den Grenzwert ihrer Geduld erreicht. Und da würde es ganz massive Bewegungen geben, wenn man merkt, dass sich eigentlich an den Basisparametern, die zu dieser ökonomischen Situation, wie es der Gunther eben vor exzellent beschrieben hat, geführt haben, nichts ändert. Und daher glaube ich persönlich aus reiner Ratio heraus, nicht aus Hoffnung heraus, dass sich in diesem Regierungsprogramm einige Punkte befinden, die man anzweifeln kann, dass allerdings die Regierung, ähnlich wie Trump mit der Geopolitik, auch in Österreich dazu gezwungen ist, rasch Schritte einzuleiten, die einen Wechsel in dieser Politik signalisieren. Und dann könnte man danach die Logik irgendwo in den Raum bringen und sagen, hey cool, jetzt könnte man den Kapitalmarkt ja vielleicht auch noch in diesen Wechselrhythmus, in diesen Drive of Change hineinbringen.
Will denn jemand reinverhandeln, eurer Meinung nach?
Oder ich glaube, das wird zwangsweise der Fall sein müssen, wenn du über Verschuldung, über Pension, über Wachstumsinvestitionen und Sonstiges nachdenkst.
Trump hat gerne einen Bubble halt, ne?
Ja, das ist die Frage, wie man so etwas behandelt in Zukunft. Also Finanzminister Babler würde ich ehrlich gesagt das nicht gut empfinden, aber das wird erwähnt werden.
Nicht ganz, nein.
Ja. Gibt es natürlich kaum noch was hinzuzufügen. Ich denke, wirtschaftspolitischer Pragmatismus und Hausverstand ist angesagt. Wie du auch gesagt hast, Es liegt auf der Hand, es liegt auf der Straße. Wichtig wäre aber auch, dass wir endlich mal wieder aktive Standortpolitik sehen. Und das heißt auch, dass zum Beispiel ein wie immer auch dann lautender Herr Bundeskanzler zum Beispiel auf Wirtschaftsdelegationen nach Asien, nach Südkorea fährt. Wir haben immer zum Beispiel als Automobilstandort noch keine Batteriefabrik, was glaube ich Österreich zum Beispiel gut tun würde, um hier auch sozusagen die Zuliefererindustrie zu stärken. Und wir sehen, dass zum Beispiel der Polen massive Investitionen hier gemeinsam mit Samsung schultert. Aber die fallen natürlich auch nicht einfach so vom Tisch. Da muss ich mich sehr aktiv drum kümmern. Und das sind für mich ganz einfache Stellschrauben. Ansonsten natürlich dass sich die Politik nicht nur um den Fremdkapitalbereich kümmert. Ich glaube, das haben wir alle schon immer mehrmals gesagt. Und was ich sehr gerne sehen würde, wenn wir auf den sechsten schielen, dass nicht nur die Minister bekannt gegeben werden und wir müssen hier nicht einfach Elon Musk kopieren, aber ein hoher Bürokratiebeauftragter, der das Mandat hat, Abschaffung von Bürokratie und oder Harmonisierung mit EU-Regeln, damit wir aus dem Goldplating rauskommen und dass das eine von mir aus natürlich etwas weniger schillernde Person ist, eine honorige Person, die dieses Mandat klar verfolgt in den nächsten 5 Jahren. Ich glaube, das wäre für mich fast die beste Botschaft abseits irgendwelcher Ministerposten-Geschacherer zwischen den Parteien.
Ja, dein Wort in Gottes Ohren.
Das spreche ich voll.
Ja. Wir haben jetzt dazu Jahresbeginn auch 30 Jahre EU-Mitgliedschaft Österreichs. Ich bleibe bei dir, Gunther, du hast da mit deinem Kollegen, mit Matthias Reit, den wir auch lieb grüßen lassen, hast eine Einschätzung gearbeitet, durchaus auch mit Bezug zum Kapitalmarkt. Was sind da die Botschaften?
Das Spannende ist, 1.1.95, vor 30 Jahren, und wir haben uns das eigentlich angeschaut. Die ersten 15 Jahre waren eigentlich ziemlich erfolgreich in der EU, und wir sind mal mit einem Pro-Kopf-Einkommen Eurozone, ohne natürlich UK gerechnet, von circa 123% in die EU rein. Wir hatten in den 2010er Jahren 130% und wir sind jetzt wieder bei 120 angekommen. Das heißt, wir haben eigentlich schon die letzten 10 Jahre einen schleichenden Abstieg. Und wir sehen natürlich hier auch viele Faktoren in den letzten Jahren, die wir schon diskutiert hatten. Und das Spannende ist, wir sehen gerade am Kapitalmarkt, wir hatten den Aufschwung natürlich bis 2007, 2008 oder 2009, wo wir endlich mal in die europäische Börsenliga aufgestiegen sind. Marktkapitalisierung, Prozent des BIP, auch Bewertung. Und seitdem sind wir leider abgestiegen. Und was wir natürlich genauso sehen, wir haben uns eigentlich in dieser Zeit und auch der guten Wachstumsphasen von unseren Rating-Peers, Niederlande, Finnland, Deutschland, eigentlich strukturell entfernt, ja, in der Staatsschuldenquote. Und damit sind eigentlich die Hausaufgaben klar. Wir sind in die EU mit 5-6% mehr Staatsverschuldung als diese Rating-Peers reingegangen. Wir sind mittlerweile bei 15-16%. Also insofern die Performance in Summe gut, aber eine zweigeteilte Sicht auf diese 30 Jahre. Heißt aber auch, wir haben uns das angeschaut, die Niederlande in Summe mittelfristig sehr gut abgeschnitten, auch Finnland. Kleine und offene Volkswirtschaften, wenn sie sich entsprechend positionieren, reformieren, auch neu aufstellen, haben durchaus großes Potenzial in der EU. Und deswegen natürlich trotz aller sozusagen auch Kritik an gewissen EU-Agenten, sage ich immer noch, also jetzt der Anti-EU-Kurs hilft in Österreich gar nicht. Ja. Unsere schlechte Performance hat eher mit uns zu tun. Und warum wir die ersten 15 Jahre erfolgreicher waren als die letzten 15, hat auch mit uns zu tun.
Ja. Gunther, dich habe ich jetzt oft Gunther genannt, weil du auch so heißt. Den Gunther Meyer, den Finanzminister, den wir gerade interimistisch haben, möchte ich auch loben, weil was er sagt, ist, glaube ich, sehr vernünftig. Ich habe ihn noch eingeladen in diese Runde, aber es ist sich nicht ausgegangen. Wir werden dann noch etliche andere Sager einspielen. Nochmal den Jim Rogers, der ein bisschen bearish ist.
Hören wir doch mal Jim Rogers als pessimistische Gegenstimme an. Okay, Jim, if you still have time.
Julia, I always have time for you. Let's start.
I'm really curious what you are saying for 2025. Since last time I was calling you up, you have been very, very bearish. You thought that the next bear market, latest at the beginning of 2022, will be very violent. Have you changed your mind?
Well, I will repeat to you that the next bear market is going to be the worst in my lifetime. The debt in America has skyrocketed higher and higher every month, and nobody seems to care. So the next bear market is going to be very, very serious everywhere in the world, especially in America.
But what are you doing right now with your disposable income? Because since October, even earlier, since the mid of 2024 in cash, did you change your mind here?
No, I have lots of cash. I still have some investments in China and some investments in Uzbekistan, but for the main part, I have sold out of stock markets everywhere.
What do you think about the outlook for 2025? Is it still so bearish or will it take more times?
I would imagine that 2025 will be the worst bear market in my lifetime because the debt in America and other places is so unbelievably high. Even Japan, everywhere, even China has a lot of debt now. So the next bear market is going to be very, very bad, Julia, very bad.
And how should we prepare then for 2025?
If people know how to sell short, that's one way they can prepare, because in a bear market, everybody gets hurt. If you don't know how to sell short, I would suggest that you put a lot of money in cash. When I say cash, so you have the problem, which country? I have cash mainly in U.S. dollars because people think the U.S. dollar is a safe haven. It's not, but people think it is. So when things get bad, the U.S. dollar will go much higher. I hope I am smart enough to sell my U.S. dollars if they do go much higher.
But the dollar already has strengthened a lot. Isn't it time already for selling it?
I am not selling it yet. I would imagine it will go much higher when things get bad, because people will be very worried and they don't know where to put their money. They think the dollar is good. It's not, but they think it is. Mm-hmm. That's why I own dollars.
You suggest that one should go short in October. You said you haven't been short yet. Are you short right now?
I am not short.
How has the new presidency of Donald Trump changed your view on the market?
It has not changed my view of the market at all. The American stock market has been going up since 2009. That's the longest in American history. So, Junior, we're overdue for a problem. And I would imagine the problem will start in 2025.
Oh, Jesus. At the beginning or the end, do I have time left?
Soon.
Soon.
Soon. It will not wait until the end of 2025.
And are you still bullish on silver and again on gold then?
I do own silver. I do own gold. If I were buying one today, I would buy silver because it's cheaper on a historic basis.
Mm-hmm. I talked to different bond managers right now who find the Ukraine already speculative interesting. What's your opinion?
Well, if there's peace in Ukraine, and Donald Trump says he's going to have peace very quickly, then Ukraine would be a good place to invest, mm-hmm. if there's peace.
Mm-hmm. But you should wait until there is peace and not just a ceasefire.
I am waiting, yes. But I repeat, Julia, I don't know if Trump can do it, but he says, he insists that he will have peace very soon.
And you don't like diversification. You always say this is just for the fund managers. Do you change your mind at least what crypto assets are concerned? Are you also a little bit in crypto assets and Bitcoin or anything like this?
I have nothing in crypto assets or Bitcoin or any, and I have not sold them short. I have nothing. They seem to be very good trading vehicles for people who like to trade. But I am not a trader, so I have no positions in Bitcoin or cryptocurrencies.
And what about alternative investments like private equity? You are invested in quite a lot in foreign countries where you couldn't go on the stocks exchange. What kind of private equity are you invested right now?
I do not have any private equity right now because I'm afraid when the bear market comes, it will be very difficult to sell that kind of investment.
And what would you put in your portfolio then besides dollar and gold?
Well, that's a very good question, Julia, because when I sell my dollars, I don't know where to go. I don't know where to go now. The euro has, everybody has potential problems, so I don't know.
Mm-hmm.
It's something I think about every day. But I do not have an answer yet.
And does it still make sense to invest into Japanese ETFs?
Not for me. Mm-hmm. The Japanese stock market, I mean, I sold Japan. Japanese stock market has gone up a lot. I sold it. I sold it too soon, obviously. But I'm not buying it back.
Mm-hmm.
Julia, Japan has some very serious problems.
Yeah.
The population has been declining for 15 years. The debt skyrockets every day. I mean, declining population, rising debt, that's not good for a country.
To get something positive out of the Happy New Year's wake-up call from Jim Rogers, what about property?
Well, sure, property, if you're at the right place. I mean, there's some places in the world where property is a very good investment. Some places where it's terrible. New York is terrible right now. Mm-hmm. You know, there are many places where property has been skyrocketing, so those are not good places. But there are many places in the world, Julia, where property is very, very depressed.
Mm-hmm. And where is it not depressed?
Singapore is not depressed. Singapore is, Hong Kong is not depressed. But most markets are strong.
Mm-hmm.
I mean, in Africa, they're depressed, yes. Some parts of South America, they're depressed, yes. North Korea, they're very depressed. There's some places that they're depressed. But in many places, property has been strong. in the last couple of years.
Mm-hmm. And is there anything in Europe you could invest?
I do not know the place in Europe where there are no problems. I'm sure there are some places, I just do not know them.
Mm-hmm. Do you think that in Europe the stock exchange are too tiny anyway? Would you again invest into Austria's stock exchange 2025, 40 years after you set the fireworks in Vienna, thanks to your recommendations?
Well, I'm not investing in Austria now because, as I say, most markets around the world are strong, and when markets start getting weak, everybody's going to be affected. Mm-hmm. I mean, when America starts declining, everybody's going to be affected.
Mm-hmm. And don't you think at least for speculative 2025 is interesting, the American market with all its barriers, taxes and tax cuts and so on? Isn't this an interesting market then?
I don't know any interesting markets right now. Maybe agriculture, maybe silver, a few things, but most markets have been strong and are strong. I like to buy things that are weak, Julia, you know that.
Mm. So you look for depressed markets in Africa?
Well, if I can find a depressed market somewhere where good things are starting to happen, yes, I would be interested. I have not seen any market like that recently. Maybe Uzbekistan, maybe China, but not many.
Mm-hmm. So now your advice, better sooner than later, is to rush out of all the markets.
That's what I have done, yes.
Mm-hmm. And there's also no possibility to just change, for example, the sectors to get into consumer staples or something more defensive?
Well, of course, if you can find a cheap company or a cheap stock, yes. If you can find a cheap stock, perhaps you should invest, but I do not know any.
Mm-hmm. And what about banks right now? Because everybody says it will be the year of mergers and acquisition next year. Isn't this a nice place for investment banks?
If you know a cheap investment bank with smart people, yes, that's a possibility. I do not know a cheap investment bank with smart people.
So for you, the horizon is not very blue. It's more black, and you either go short than you would buy anything.
I am not buying anything yet. Who knows? If I find something, yes. But right now, I am not buying anything. I am not selling short yet, but I am looking for something to sell short.
Okay. And you don't know in which area?
No, well, I know the things that have been, you know, in America, there's 7 or 8 stocks that go up every day. The 7 stocks, maybe those.
Mm-hmm.
What I want to find are the stocks that go up all the time that have become very expensive. And that's what I hope I will find them, and I hope I will sell them short.
Mm-hmm. Okay, thank you very much, Jim. I hope the sun will shine and it will also get you more positive again.
Well, the sun is not shining now in Venice, but maybe later.
Okay, thank you very much.
Maybe those. Maybe Uzbekistan, maybe China, but not many.
Mm-hmm. So now your advice, better sooner than later, is to rush out of all the markets.
That's what I have done, yes.
Mm-hmm. And there's also no possibility to just...
find a cheap stock? Perhaps you should invest, but I do not know any.
Mm-hmm. And what about banks right now?
Because I do not know a cheap investment bank with smart people.
So for you, the horizon is not very blue, it's more black, and you either go short than you would buy anything.
I am not buying anything yet. Who knows? If I find something, yes. But right now, I am not buying anything. I am not selling short yet, but I am looking for something to sell short.
Okay.
Danke, Julia Kistner. Danke, Jim Rogers. Very, very bearish. Aber das ist ja eigentlich ein Szenario auch für die Wiener Börse, die gelegentlich dann funktioniert, wenn man nicht damit rechnet und wenn die großen Märkte schon längst gelaufen sind. Natürlich nicht in einem Crash-Szenario. Es ist aber auch ein Szenario für Zertifikate, denn Gunter Täuber hat es auch schon erwähnt. Man kann hier, ohne wirklich jetzt unbedingt short gehen zu müssen, hunderte Strategien anwenden, um Risiko rauszunehmen, Zusatzerträge zu erwirtschaften. Und damit, Spoiler von mir, ab Mitte Jänner wird es bei Dadat ein Real Money Depot Zertifikate geben. Der Anspruch sind hier nicht die 1000% in den 22 Jahren vom Aktiendepot, sondern einfach Asset Allocation zeigen und natürlich eine Rendite zu machen, die Bottomline zufriedenstellt. Dazu gibt es unter audio.cd.at/Zertifikate 14-tägige Podcasts im neuen Jahr. Euch beide lasse ich jetzt bald feiern gehen, weil es ist natürlich schon sehr, sehr fortgeschritten in der Zeit. Ich möchte noch zu einer kleinen Schlussrunde kommen und ein paar Begriffe noch hinknallen, die uns immer wieder begleitet haben und auch noch begleiten werden. Und da ist mal das Thema ESG, haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Wer mag anfangen?
Naja, ich glaube, der Anlegerfokus auf das Thema hat etwas nachgelassen, weil es ja teilweise sehr stark einerseits in der Praxis durch die Regulierung getrieben wird. Eine gewisse Regulierungsskepsis, die ich durchaus positiv bewerte, schwingt damit mit. Und zweitens hat man gesehen, ESG ist nicht unbedingt für Performance unbedingt gut. Und zweitens natürlich, dass dieser Investitionsstil teilweise eine sehr hohe Abhängigkeit von Politik, Regulierung und Subventionen hat. Und als klassischer Kapitalmarktanalyst sagt man natürlich, genau das sind Faktoren, die schwer zu planen sind. Und deswegen, ich bin kein Gegner der ESG-Agenten, aber mir war hier zeitweise zu viel Hype mit drin. Und das hat zeitweise natürlich auch die Performance dieses Investitionsstils begründet, weil es einfach einen Nachfrageüberhang nach sozusagen Green Assets gab, der fundamental nicht immer zu rechtfertigen war. Also ich finde den realistischeren Zugang, und dass der Hype vorbei ist, eher eine gesunde Entwicklung. Dieser Investitionsstil, dieses Thema muss sich im allgemeinen Umfeld auch bewähren, aber diese Bevorzugung, die teilweise gegolten hat, die war ungerechtfertigt.
Unterstreiche. Das ist in Wirklichkeit eine Einseitigkeit gewesen, die jetzt die normalen fundamentalen Träger einer Investitionsentscheidung und oder einer Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens immer in einen anderen Kontext gestellt hat. Man hat in Wirklichkeit manchmal schon das Gefühl gehabt, dass es in Wirklichkeit eine Entscheidungsumkehr gab. Zuerst ESG, dann Ökonomie. Und genau dieser Punkt sollte sich eigentlich wieder korrigieren. Es muss zuerst die Ökonomie gedacht werden, bevor an die ESG-Faktoren gedacht werden kann, die dann zu einer gesamthaften Umsetzung führen. Rein ESG aus sich selbst heraus zu begründen, halte ich für einen Luxus, den wir uns in dieser Zeit wahrscheinlich nicht mehr leisten können, weil ESG kostet etwas. Und das ist ein Punkt, den ich jedes Mal, wenn das Thema ESG diskutiert wird, versuche zu raisen. Irgendwann gelingt es mir, das dicke Bett durchzubohren. In jedem ESG-Fragebogen fehlt ein Faktor, nämlich, was kostet mich die ESG-Dokumentation? Was kostet mich, so zu verhalten, wie ESG, Anführungszeichen, optimal wäre? Was ist dieser Punkt und wie viel ist mein Gewinn dadurch geschmälert, dass ich mich so verhalte, wie es ist? Und das würde eine ökonomische Beantwortung des Themas ESG auslösen, die meines Erachtens nach wertvoll wäre.
Jetzt glaube ich natürlich auch, dass ESG immer so ein bisschen ein Thema war, das Österreichs Assets begründet hat in dem Punkt, wo es noch ganz heiß war, weil wir da sehr stark auch, glaube ich, Vorreiter waren und die Unternehmen sich zum Teil wirklich authentisch bemühen, zum anderen auch, weil wir Goldplating im Land haben. Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und zitiere nochmal den Jim Rogers, der sagt, I know that someone else will come along and kiss the sleeping beauty and wake the Austrian Stock Exchange again. Ich sage mal, das wird schon 2025 passieren, nicht eine singuläre Person, sondern ich glaube, der Markt wird 2025 ein Outperformer sein, Risikohinweis pur und Punkt. Was glaubt ihr, Männer?
Es kommt, glaube ich, sehr auf das Timing an, wann du glaubst, dass eine Outperformance beginnt, ob es dann fürs Gesamtjahr noch reicht. Ich bin erstmal eher etwas vorsichtig. Das Gewinnmomentum bei den österreichischen Firmen ist in Summe einfach noch sehr, sehr, sehr schwach und negativ im europäischen Kontext. Das kann sich im nächsten Jahr drehen und davon wird es abhängen, ob timing-wise da eine Outperformance rauskommt oder nicht. Und vor allem der ATX wird natürlich auch immer von sehr viel Einzeltitel-Stories geprägt, wo wir doch viele Überraschungen sehen könnten. Ich traue mir keine eindeutige Outperformance zu und bin eher auf der vorsichtigen Seite für nächstes Jahr positioniert.
Ja, dann übernehme ich den Part des Positiven, aber aus dem Herzen heraus. Ich glaube, dass die Bewertungen, die sehr viele Unternehmen und Aktien in Österreich derzeit an der Börse haben, die sind von so viel einseitigen Faktoren geprägt, die mit deren fundamentaler Entwicklung nicht so viel zu tun haben, dass sich auf der einen Seite eine gewisse Erholung, wenn diese Faktoren aussetzen, ergeben wird müssen. Ich glaube aber auch daran, dass sich in der zweiten Jahreshälfte ein Momentum in Österreich etablieren wird, das vielleicht bereinigt um einen oder anderen exogenen Bedrohungsfall viel befreiter darstellen wird können. Und dann werden etliche Unternehmen, ich werde es jetzt nicht sagen wollen, aber quasi wie Phönix aus der Asche kommen. Und ein Momentum, glaube ich, das kann man halt schwer timen, wird Österreich mit Sicherheit erreichen, Europa sowieso, aber Österreich auch. Das ist das Thema M&A und vielleicht auch die ein oder andere Entscheidung, sich leider von der Börse zu verabschieden. Und das bei Bewertungen, die deutlich tiefer sind, geht nur nach oben. Also so gesehen werden wir ein vielfach strukturiertes, positives Erscheinungsbild vom ATX sehen können. Da muss allerdings die Politik mitspielen. Definitiv.
Ja, genau. Dann sagen wir mal, unsere Durchschnittsmeinung ist slightly positiv. Es gibt dann noch Bonus-Content von euch zwei Freunden, werde ich mich jetzt einmal verabschieden. Danke Wolfgang Mateka, danke Gunter Täuber, um eure Namen nochmal für die Hörerinnen genannt zu haben, hier mit mir Silvester zu feiern, mit uns Silvester zu feiern, und danke, dass ihr da wart.
Ja. Danke für die gute Diskussion.
Dankeschön. Ja, danke an alle, die es mit uns ausgehalten haben.
Ja, danke auch meinerseits. Doch etwas trockene Materie, ja, zu feuchtfröhlicher Zeit.
Locker aufbereitet.
Stay cool.
Ja, herzlich willkommen zur Trailerfolge von Kapitalmarktstimme.at. Ich bin dabei. Kapitalmarkt coming home. Im Hintergrund spielt seine entspannte Musik, wozu ich später noch was erzählen werde. Ich bin Christian Drastil, Host von Audio CD.at, und Kapitalmarktstimme ist ein neues Feld auf Börse Social Network zusätzlich zu den bestehenden Dingen. Denn nach den Wahlen, aber spätestens zum Jahreswechsel, beginnt unsere Arbeit. Österreich braucht eine gesamthafte, unaufgeregte, rationale Kapitalmarktstory, die von der Bevölkerung verstanden und richtig eingeordnet werden kann. Wir werden eine Menge eigenen Content erzeugen. Die unten angeführten Supporter, und mit unten angeführt meine ich jene Partner, die auf der Website kapitalmarkt-stimme.at bereits genannt werden, werden wir zu deren Financial Literacy Aspekten interviewen. Wir wollen aber auch als laute, gratis, free Medienstimme der Arbeit von Wiener Börse, Aktienforum, CFA, ZIRA, FMA, IVA, ÖVFA, VÖIG, Fachverband, der Pensions- und Vorsorgekassen und vom Zertifikate, Forum Austria und viel mehr dienen. Indes läuft das Fundraising. Infos gibt's unter christian.drastil@kapitalmarktstimme.at. Wir haben einiges vor, wie gesagt, soll auch ein Sparplan ATX kommen. Da gibt es tolle Gespräche mit der Wiener Börse. Und ja, wir wollen diesen Kapitalmarktblick und das Anlegerverhalten in Österreich sachlich und objektiv und damit neu einordnen. Denn das Ziel ist Kapitalmarkt coming home. Jetzt zur entspannten Musik im Hintergrund. Sie stammt von Steve Kalen. Er ist ein Künstler aus Salzburg, der ist auf YouTube jetzt in 3 Wochen auf 150.000 Views mit dem Video, ich werde es verlinken, geschafft hat. Und er wird unterstützt von der seit Dezember 2023 im Vienna MTF der Wiener Börse notierten RWD AG. Kapitalmarkt coming home, das muss das große Thema sein.
Kapitalmarkt, Coming Home.
Waking up in a foreign city, I'm so far away from you. Amazing life, that's what they tell me, but why I'm always feeling blue. My heart just can't stand it when we apart. Teardrops in my desperate face, teardrops falling down on my case. I was away for too long, coming home.
Coming Home, join us.